Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. So, heute gibt's mal eine besondere Folge. Ich freue mich natürlich auf jeden meiner Gäste, aber heute ganz, ganz besonders, weil mein heutiger Gast ist ein alter Freund, also jetzt bezogen auf die Zeit, die wir uns kennen, Wegbegleiter, Geschäftspartner, auf vielen Ebenen kennen wir uns und sind wir schon seit langer Zeit miteinander verbandelt. Und er bewegt sich seit vielen Jahren an der Schnittstelle von Musikpädagogik, kreativer Produktion und digitaler Kommunikation. Denn er verbindet klassisches musikalisches Handwerk mit zeitgemäßen Online-Formaten und denkt Lernen konsequent vom Menschen aus, ob im Instrumentalunterricht, in der Arbeit mit Kindern oder in eigenen Medienprojekten. Denn Jens Henning Glasker ist nicht nur begeisterter und leidenschaftlicher Musiker und Unternehmer, sondern auch seit vielen, vielen Jahren im Bereich der Fort-Weiterbildung und des Unterrichts tätig. Grüß dich, Jens Henning. Schön, dass du heute bei mir bist.
Hallo, Florian.
So formell, ne?
Ja, toll. Ich freue mich. Hallo, Herr Gipser. Angenehm. Ja.
Hallo, Herr Glasker. Eben noch dummes Zeug geredet und jetzt so formell.
Ja, das können wir. Ja.
Genau, und ich stelle dir natürlich wie allen meinen Gästen erstmal meine drei Einstiegsfragen, wo ich sehr gespannt bin, wie du sie beantwortest. Und danach habe ich jetzt keine genaue Fragenstruktur, weil ich einfach mit dir mal über ein bisschen über vergangene Zeiten plaudern möchte, so ein bisschen Einblick geben, was wir alles schon an echt lustigen Sachen zusammen gemacht haben.
Ja.
Auch ein bisschen, was das Thema Video für dich bedeutet. Und ach ja, gut, wir können 4 Stunden reden, da mache ich mir jetzt keine Sorgen.
Wir schauen mal, ich habe Zeit.
Ja, dann machen wir jetzt eine Dreifach-Podcast-Folge. Ja, dann lass uns mal anfangen. Meine philosophische Einstiegsfrage. Eines Tages ist unser Leben ja nun mal zu Ende, dann können wir nichts ändern, zumindest das Irdische. Wenn du an diesem Tag zurückblicken würdest auf den heutigen Tag, welche eine Fähigkeit möchtest du unbedingt noch lernen, die du jetzt nicht beherrschst oder nicht gut genug beherrschst, wo du sagst, ja, am Ende meines Lebens, da werde ich glücklich sein, dass ich das noch gelernt habe, das war mir extrem wichtig.
Oh, das ist interessant. Was ich gerne noch lernen möchte, ist eine gewisse Resilienz. Ich habe aus dem Beruf heraus natürlich eine Grundresilienz, aber manche Sachen regen mich über Gebühr auf. Es gibt ja diese schöne Weisheit, ändere das, was du ändern kannst, ignoriere das, was du nicht ändern kannst und sowas, ne? Und hab die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden. Und diese Weisheit, die hätte ich gern.
Coole Antwort. Wobei ich kenne kaum jemanden, der so entspannt ist und immer so gut gelaunt ist wie du. Von daher überrascht mich die Antwort gerade.
Naja, gut, vielleicht ist es einfach so, dass das eben so ist, dass du oder dass wir gut miteinander arbeiten könnten einfach. Ne? Nein. Aber also, ganz im Ernst, ich bin in der Regel sehr, sehr selten ärgerlich oder wütend. Und in manchen Fällen ist das völlig unangebracht. Aber Das ist eher in meinem privaten Bereich als im geschäftlichen. Geschäftlich werde ich nicht wütend.
Naja, aber du, das darf man ja. Manchmal, man muss ja nicht immer Kontenance fahren. Man kann ja auch manchmal, wenn es einfach nicht mehr geht, dann irgendwie muss man ja auch mal Dampf ablassen.
Ja, aber Wut ist dann, glaube ich, das Falsche. Also das ist, ich glaube, aber wie auch immer, dafür habe ich ja Schlagzeuge.
Zum Beispiel oder Holzhacken oder so Sachen.
Ne? Ja, genau. Kommt aufs Gleiche raus. Ja.
Genau. Frage Nummer 2, da glaube ich, da kenne ich vielleicht schon sogar die Antwort. Wenn du gute Fee kämen, sagen würde, hier Jens, Henning, das ist hier völlig wurscht, was du dir wünschst, Geld und Zeit spielen keine Rolle. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Also das, was du tust, aber auch gleichzeitig, wo du es tust, an welchem Ort konkret und an welchem Land.
Ja, ich glaube, dass du da schon wirklich wüsstest, was es ist, aber ich sag's auch gerne. Mein Lieblingsplatz zum ganz entspannt sein ist am Wasser in den Niederlanden. Und da könnte ich mir das schon vorstellen, da einen Arbeitsplatz mir einzurichten, habe ich auch eigentlich schon. weil für Bürosachen oder eben auch manche Podcast-Sachen setze ich mich durchaus auch da in Holland hin und mit Blick aufs Wasser und bin dann schon sehr zufrieden und glücklich, dass das so sein kann. Andererseits habe ich es eben hier bei mir auch so, im Grunde meine Arbeitsräume sind schon so eingerichtet, dass ich mich da selber am wohlsten drin fühle. Oder dass ich so mich so wohlfühlen kann, dass sich andere auch dort wohlfühlen. Und dann ist ja gut.
Ja, genau, das dachte ich mir schon. Von daher, ja, in gewisser Weise haben wir ja schon das Privileg als Selbstständige, die auch aus der kreativen Szene kommen, mit etwas anderen Vorzeichen und Arbeiten ranzugehen. Es ist nicht langfristig sinnvoll, also haben wir eben auch drüber gesprochen. Wir haben ja beide viele Jahre in der Musikbranche gearbeitet und sind nicht ohne Grund da nicht mehr so aktiv. Aber wir haben das ja nicht gemacht des Geldes wegen, weil das kann man definitiv da nicht verdienen, sondern weil es halt, ne, sei mal eine Herzenssache war und Spaß gemacht hat. Und ich glaube, aus der Grundmotivation heraus haben wir beide schon geguckt, dass das da, wo wir arbeiten und wie wir arbeiten, uns halt erfüllt.
Ich glaube, das kommt aber auch daher, weil wir jahrelang zum Beispiel, auch wenn wir Auftritte selber gespielt haben, uns auf Kegelbahnen umgezogen haben oder eben früh morgens abgebaut haben bei Regen oder Nieselwetter oder sonst was. Und dadurch wissen wir es noch mehr zu schätzen, wie schön denn eigentlich das ist, wenn man eine wirklich wohltuende Arbeitsumgebung hat. Ne?
Genau, definitiv. Kann ich nur nachvollziehen.
Ja.
Dann, last but not least, letzte Frage. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne begegnen und worüber hättet ihr gesprochen oder würdet ihr sprechen?
Ich hätte wahnsinnig gerne einmal John Lennon kennengelernt. Das ist so für mich der, also neben Paul McCartney natürlich, die sind ja kongenial gewesen, und aber John Lennon wäre für mich so ein Fall gewesen, weil ich glaube, der war nicht ganz bequem, aber durchaus sehr reflektiert in dem, was er da tat. Mhm. Und da hätte ich mich gerne mal für einen Abend mit zwei Glas Wein drüber auseinandergesetzt und hätte das wirklich gerne mal so ihn so kennengelernt und dann mal geschaut, wo kommt diese Kreativität her, wie ist ein Arbeitsprozess und sowas. Ich meine, da gibt's natürlich jede Menge Dokus drüber, aber das dann nochmal so aus der eigenen Perspektive zu sehen und dann mit seinen eigenen Worten auch zu hören, wie er arbeitet, vielleicht dann ohne, dass er es ins Alberne zieht, was er ja bei vielen Interviews gemacht hat, da hat er dann eher drüber gealbert über seine Arbeitsweise, hätte mich das wahnsinnig interessiert, was der so für ein Typ gewesen ist.
Mhm. Für mich wäre die absolute Voraussetzung, dass Yoko Ono nicht dabei ist. Ich finde sie ganz furchtbar.
Hast du recht, hätte ich dazu sagen müssen. Ja.
Ganz schlimm. Also ich kenne sie nicht persönlich und ich will ja nicht sagen, dass sie ein schlechter Mensch ist, aber ich habe Interviews mit ihr gesehen von damals, auch in den letzten Jahrzehnten so. Ne? Mhm. Es gibt halt Menschen, da würde ich nicht unfreundlich sein und sonst was, aber sie ist so jemand, wo ich sagen würde, ey, komm, ist alles gut, mach, aber lass uns, nee, also das wird niemals irgendwie.
Ja, ich habe dieses Video gesehen, wo sie bei irgendeinem Konzert, glaube ich, irgendeine so eine Schreiarie da gemacht hat und das dann.
Nee, im Studio.
Abbey Road
war das. Das war im Doku-Film Get Back, wo sie einfach sich hingesetzt hat, obwohl sie nicht rein durfte.
Ja, und dann hat sie da
alle gesagt.
Und hat richtig Lärm gemacht und keiner weiß warum. Ja.
Genau.
Ja, das war, da dachte ich auch so, also ist dann.
Ich hatte immer das Gefühl, die wollte Aufmerksamkeit.
Ja, okay, aber naja, wir kannten sie nicht, ne?
Nee, ja gut, man weiß ja nicht was. Aber wie gesagt, also von dem, was ich mitbekommen habe, würde ich nicht sagen, sie sind ein schlechter Mensch oder sonst, sondern lass uns. Wir brauchen nicht. Alles gut.
Das ist schon, ja.
Aber witzig. Ja. Also gut, dass du einen Musiker hast, ist ja nicht von der Hand zu weisen, ist klar. Mhm. Ich habe selber über diese Frage lang sinniert. Politiker interessieren mich nicht, Schauspieler interessieren mich nicht. Unternehmer, ich finde deutsche Familienunternehmer spannend. Ich habe jetzt Leute kennengelernt, die über Jahre existierende Familienunternehmen immer noch weiterführen. Bin gespannt. Ich lerne jetzt den Inhaber eines großen deutschen Familienunternehmens mit mehreren tausend Mitarbeitern kennen. Bin gespannt, wie der drauf ist. Ja. Finde ich schon spannend, aber ja.
Ja, das, okay, jetzt wo du das sagst, also das ist nicht das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Liegt aber eben auch daran, dass ja mein reguläres Arbeitsumfeld ist ja eher im B2C-Bereich. Und dann eben nicht B2B. Und deswegen ist das für mich auch eine Welt, die erst so auf den zweiten Blick wahrscheinlich mehr in den Kopf käme.
Mhm. Mhm. Ja, wobei das habe ich, also wie gesagt, ich finde es interessant, mit solchen Leuten zu sprechen, über Erfolge und so, aber es inspiriert mich nur sekundär. Und deshalb habe ich lange darüber nachgedacht und ich habe jahrelang gedacht, weil das so der Hero meiner Jugend war, Slash. Dann habe ich aber Interviews mit ihm gesehen, dachte mir, der ist ein Mega-Gitarrist, aber so als Mensch, der ist ziemlich introvertiert und ist jetzt nicht so irgendwie, der fährt seine Schiene, ist da geil, super, aber ist so, sonst ist da nicht für mich viel Interessantes. Mhm. Dann fand ich halt verschiedene Musikproduzenten interessant, aber dachte ich mir, auch nicht.
Wahrscheinlich und dann ist das diese Sache mit diesem Never Meet Your Hero, ne? Also
ja, auch. Dass ja.
Du, also möglicherweise, ja. Aber wer ist es denn nun? Komm, du hast ja irgendwen, hast du ja jetzt rausgefunden.
Genau, und das nächste war dann, oh Gott, jetzt habe ich den Namen noch gar nicht mehr auf dem Schirm.
Tja.
Der Gitarrist von Mike McCready von Pearl Jam, weil ich riesen Pearl Jam-Fan auch bin.
Das weiß ich.
Habe ich auch überlegt, über den weiß ich aber gar nichts, habe mich auch nie interessiert dafür, weil auch der, ich meine, Pearl Jam ist cool, ich fand aber die ersten drei Alben mit absteigender Reihenfolge, das erste war das Beste, das zweite dann, das dritte war schon so, danach war es mir alles ein bisschen zu Larifari. Also ist auch nicht so, dass ich sagen würde, wow, weil die Vielfalt bei ihm fehlt und ich habe festgestellt, weil ich habe mir dann zu Weihnachten die Biografie von ihm gewünscht letzten Jahres und gelesen und allein der Titel, The Gospel According to Luke, dachte ich, ja, mutig. mein absoluter Hero ist Steve Lukather.
Ach, guck, ja, okay.
Ja. Also, was heißt Hero? Ich vergötter ihn nicht, sondern ich hab die Biografie schon gelesen.
Ja, ja.
Ich saß da echt auf dem Sofa, ganz klein voller Ehrfurcht und dachte, ey, also ich habe viele Interviews von ihm gesehen und er erzählt natürlich über Michael Jackson und so die ganzen großen Sachen, da wird auch immer danach gefragt und Toto.
Mhm.
Aber das, was er wirklich gemacht hat, das ist nochmal 95%. Also der erzählt über 5% in Interviews.
Ja.
Es ist unfassbar, was der Mann gemacht hat und er rollt damit nicht groß rum. Also er ist ein kleiner Napoleon vom Typ her, ne? Also, ne? Ja, ich bin geil. Aber immer mit einem gewissen Humor.
Ja.
Und er hat trotzdem eine gewisse Bescheidenheit. Also der wohnt seit 40 Jahren im gleichen Haus und so. Und das finde ich alles sehr cool. Und er spielt auch auf kleinen Produktionen von Musikern, die er cool findet.
Ja.
Also weißt du, der ist nicht abgehoben. Ich habe den auf der Musikmesse 1996, 97 mal zufällig, also nicht getroffen, dass wir gesprochen haben, sondern der lief außerhalb auf dem Gelände an mir vorbei. Völlig unscheinbar, also auf dem Boden geblieben.
Aber wo du das gerade sagst, ne? Da hätte ich doch noch einen und der lebt sogar noch. Und das ist nämlich Leland Sklar, der Bassist von eben auch Toto auf Tour und eben von Phil Collins. Genesis und sowas alles, ja. Also das ist auch, und den habe ich tatsächlich mal getroffen und mit ihm so ein Foto hier gemacht. Er ist ja so ein Spezialist für Mittelfinger und hat da ein ganzes Buch mit rausgebracht, wo er mit sehr vielen Leuten und sehr prominenten Leuten dann eben auch mit dieser Pose dann für ein Foto da bereitsteht. Und den habe ich mal auf der Musikmesse getroffen. Das ist ein super angenehmer Mensch und mit dem würde ich mich auch gerne mal länger unterhalten. Weil der natürlich auch, der kennt alles. Der hat von klein auf, also wirklich nach dem College hat er angefangen im Studio zu arbeiten und arbeitet ja nach wie vor im Studio und macht das mit einer Souveränität und mit einer Menschenliebe. So, das ist
und Bescheidenheit auch.
Genau. Also wirklich, der sagt auch, ich bin kein guter Bassist, aber ich spiele das dann so, wie die Leute das hören wollen. Und das ist perfekt.
Ja, und das ist toll. Also bei Steve Lukather hat mich einfach fasziniert. Ich habe jetzt komme ich auf den Namen. Wie heißt der Amerikaner mit dem erfolgreichsten Musikproduktionskanal in den USA? YouTube. Du kennst ihn auch.
Ja,
Rich Beato.
Ja.
Da gibt's ewig lange Interviews mit Steve Lukather und wie er dann so die Entstehung der Songs erzählt und dann wie er die Sachen entwickelt hat. Und wir reden davon, er kommt morgens ins Studio und dann heißt es, wir nehmen einen Song für, was weiß ich, Michael Jackson auf. Hier hast du so grob die Akkorde. Mhm. Damals noch mit Toto, die haben ja das, glaub, Bad war das Album, was sie zum Großteil eingespielt haben, mit Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboards.
Ja.
Meine
ich auch.
Und ne, und Beatet hat er ja die ganzen Gitarren aus am Solo gemacht, der hat den Bass auch eingespielt und auch diese kleinen Riffs, das waren seine Ideen. Und er sagte, naja, du kommst da rein und im Normalfall hast du ein Leadsheet, wo Akkorde draufstehen. Es gibt einen Basic-Track mit einem Klick besser, ne, ja, und dann heißt es, jetzt mal los. Und dann haben wir 2 Stunden Zeit, den kompletten Song fertig zu machen. Und diese, er sagt aber, es ist keine Genialität, es ist einfach, wir haben als Teenager angefangen zu spielen.
Ja,
wir haben tausende von Konzerten gespielt, bis wir da waren. Das war einfach, das ist halt echtes Können. Und das ist das, was, jetzt klingt es wieder nach, der alte Mann redet über alte Zeiten, aber das ist nachweislich sehr stark verloren gegangen durch die heutige Art der Musikbranche und Produktion.
Ja,
weil heute wird zusammengeklickt, kopiert, von vorne bis hinten alles geschummelt, ne, gerade geschoben.
Ja. Ich habe neulich ein ganz interessantes YouTube-Video gesehen, wo ein sehr junger Musikproduzent mal analog einen Song aufgenommen hat. Und der hat sich da sehr schwer mitgetan. Also wenn ich überlege, die ersten Alben, die wir damals aufgenommen haben, waren dann auch so, dass wir wirklich analog die Sachen aufgenommen haben auf einer
Bandmaschine.
Genau. Das war dann wirklich ein Tonband, wo dann so große Spulen drauf kamen. Und dann hatte man genau 8 Spuren zur Verfügung. Und wenn man 2 Bandgeräte hatte, konnte man das dann eben wieder immer runtermischen und so. Das war aber schon ein bisschen aufwendiger. Und das war alles, das lief ja alles in Echtzeit, auch das Runtermischen. Und wenn man dann sich bei einem Teil verspielt hatte, also wir haben dann meist als Band direkt komplett aufgenommen und dann Schlagzeug 2 Spuren, wenn sich der Schlagzeuger verspielt hatte, musste man nochmal neu anfangen. Wenn der Schlagzeuger okay war, dann konnte es meist so bleiben und wenn dann irgendwas anderes nochmal gemacht werden musste, konnte man irgendwo wieder einsteigen. Aber das war schon alles nicht so komfortabel wie heute. Du nimmst irgendwas 10-mal hintereinander auf und suchst dir dann aus, welches davon der beste Take war. Das gab's damals nicht. Und deswegen, aber das ist ja auch genau der Charme, ne? Wenn ich mir Filme angucke, Mary Poppins, der erste, allein dadurch, dass der so, wie soll man sagen, so liebevoll und so unperfekt war, wie er jetzt eben ist, ist der so liebenswürdig, ist so ein toller Film. Und Mary Poppins 2, der ist einfach richtig schön glatt poliert, wie man das quasi jetzt erwarten würde. Also wenn man einen neuen Film macht. Und da fehlt mir total dieses Unperfekte. Deswegen, ich finde den nett zum Beispiel, aber ich finde den nicht toll. Weil den ersten fand ich toll, das war richtig so, da haben alle mit Herzblut dran gearbeitet, siehst du, in jeder Einstellung. Ne? Ja, genau. Und bei dem anderen, da weißt du eben, okay, der hatte ein Produktionsbudget, der hatte eine Produktionszeit, der musste dann und dann fertig werden und jetzt machen wir es so, jetzt machen wir es so und das ist nicht gut genug, dann machen wir Special Effects und dann, ja, das ist dann so schade. Und das ist in der Musik genauso. Wenn du dir heute Sachen aus den 50er, 60er Jahren anhörst, ist es ja so, du hörst, dass da Leute manchmal völlig Grütze spielen bei den Aufnahmen, aber die Aufnahmen sind Kult. Also da das ist eben so, das war damals so. Du hörst genauso, wie die das auch gespielt haben. Und heutzutage hörst du was überhaupt keiner gespielt hat. Du brauchst ja gar keinen. Ne? Im Grunde, also ich bin auch tatsächlich ein großer Fan von manchen KI-Songs so. Also das ist toll, weil das ist nett. Für mich genau mainstreamig so, ist super, hervorragende Gebrauchsmusik.
Ja. Genau, und das ist ja nett, ist die kleine Schwester vom A-Loch, wie es so schön heißt, zumindest bei uns. Und das ist das Problem bei vieler Musik heutzutage. Sie hat keine Ecken und Kanten, sie ist nett oder völlig übertrieben. Also wenn ich mir teilweise amerikanische Hip-Hop-Produktionen anhöre, wo alles sehr auf überladen und schräg läuft, also Rhythmen gegeneinander laufen, also es ist teilweise, du kommst nicht in den Flow im Sinne von, dass du ein Gefühl kommst, sondern es ist überladen und also ganz komisch, zwanghaft Ecken und Kanten eingebaut, aber dieses, ich bin ja ein großer Fan.
Das ist dann im Grunde schon wieder dieser Wunsch von dem, dass man wieder zurück zu diesen Oldschool-Produktionen kommt, ne? Also, das fing ja
aber im Grunde. Aber ist es ja nicht.
Nee, überhaupt nicht. Weil in dem Moment, wo du kalkuliert auf Oldschool setzt, sozusagen, und das aber nicht Oldschool produzierst, sondern genau nach Schema F ausproduzierst, ist es schon wieder nicht mehr Oldschool. Ja.
Ja.
Ja, bitter.
Du kannst übrigens den Gain ein bisschen zurückziehen nochmal.
Ja.
Kleinwitz, eben hat's ein bisschen gezerrt.
Dann nehme ich den ein bisschen zurück. Jetzt habe ich ihn ein bisschen zurückgezogen.
Ja, super. So, gut, perfekt. Schneide ich da.
Schön.
Ja, spannend. Können wir stundenlang drüber echt sprechen. Also ich habe auch wieder festgestellt, beim Lesen des Buches habe ich super viel Musik mir angehört, wo er mitgespielt hat. Und das Krasse war ja damals auch, die kannten sich ja alle. Also wirklich alle. Also alles, was Rang und Namen hatte, Ende 70er bis Anfang 90er. Und zwar quer durch Mainstream-Pop, was ja damals noch ein ganz anderes Qualitätsniveau hatte, auch wenn man das heute gern belächelt. Aber man muss immer bedenken, die mussten ja damals spielen. Mach das mal. Ich meine, hör dir mal so, ich habe das ja früher in meinen Workshops immer gemacht, so Cool and the Gang oder Earth, Wind & Fire, so Riesenarrangements. Erstens arrangier das mal und zweitens spiel das mal, dass das so klingt. Ne? Also das wird gerne von Jüngeren, weil sie es ja auch nicht kennen als Digital Natives. Aber das Faszinierendste war, wenn er so erzählt, dass er wirklich, also Steve Lukather hat wirklich mit allen gespielt, die Rang und Namen hatten. Von Jazz, was nicht sein Ding ist, aber trotzdem viele Jazz-Gitarristen, über Blues, ganz viel Pop, Rock, Mainstream, unfassbar viele Charts. Also ich glaube, die am Ende des Buchs sind circa 30 Seiten, wenn nicht noch mehr, nur Credits. Kleingeschrieben, Schriftgröße 10, wo er mitgespielt hat. Es ist unfassbar. Und das fasziniert mich halt mehr als irgendein Star oder sonst was. Weil das ist jemand, der eine große Vielfalt in seinem Tun hatte und mich persönlich auch sehr beeinflusst hat, muss ich ehrlich sagen, weil viele von den Sachen, die er gespielt hat, bewundere ich nicht, weil sie jedem gefallen müssen, sondern ich bewundere die handwerkliche Arbeit hinter, wie es geschrieben, wie es arrangiert und wie es produziert wurde. Ja. Muss ja nicht jedem gefallen, aber wie gesagt, das handwerkliche Können finde ich halt, da ich in der Szene ja lang genug war, großartig.
Naja, und man muss dann vielleicht auch nochmal sagen, für die, die dich eben von der musikalischen Seite her nicht so kennen, dass du ja Gitarrist bist und dann auch Bass spielst, ne? Und deswegen auch quasi aus der Richtung sozusagen kommst. Das heißt, da kannst du auch schon
kleine Vorbelastung.
Ja, da kannst du schon gut mitreden. Ja,
ja, das stimmt. Ja, das auch noch. Natürlich rede ich ja grundsätzlich in meinem Podcast über Video und du hast ja auch ein bisschen Erfahrung mit Video, ne? Gerade Videounterricht und Ähnliches. Das würde ich nur ganz gerne noch ein bisschen hinten anschieben, denn was ich ganz witzig finde, wo ich drüber nachgedacht habe, na, soll ich mal einen Podcast mit ihm aufnehmen? Ich gedacht, Mensch, wir können so viele lustige Geschichten erzählen, muss ja nicht heute alles immer nur über Videokommunikation gehen.
Ja.
Wir haben eben nochmal geguckt, weil wir uns kennengelernt haben. Ja, das war im Juli 2015. Ich dachte, das wäre noch früher gewesen, also knapp 11 Jahre jetzt.
Also es fühlt sich deutlich länger an, ja.
Ja, das liegt aber bei unserem Alter.
Ja, das ist da, je älter man wird, so schneller verfliegt die Zeit, genau.
Genau. Das war damals noch an der, heute heißt es THOWL, damals noch OWL, HSOWL, Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo.
Ja, Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe.
Genau.
Ja, genau.
Da hatte ich einen Lehrauftrag seit 2009, glaube ich. Ja, 9 war das, 9 oder 10. Und 2015 hatten wir eine Woche, Projektwoche, da war das Thema mit den Studentinnen und Studenten Bandrecording. Haben vorher andere Sachen gemacht. Und da kam der Prof damals, der Frank, liebe Grüße an Frank, falls du diesen Podcast mal hören solltest.
Frank.
Genau, nochmal. der kam auf mich zu und sagte, du, ich habe hier, ich weiß gar nicht mehr wie, ich habe da eine Band gefunden, die sind ganz witzig, die machen ganz schräge Mucke. Die würde ich gerne einladen, dass wir eine Woche lang mit denen Songs produzieren und du den Studentinnen und Studenten da mal zeigst, wie man Mikrofone aufstellt, editiert und mischt. Das war der Anfang.
Ja, das waren Zeiten.
Kannst dich noch erinnern.
Und wie. Da haben wir wirklich schön viel zusammen aufgenommen. Das war richtig gut. Hat Spaß gemacht. Was man vielleicht dazu sagen muss, ist, dass wir damals da Kindermusik aufgenommen haben, um es eben quasi auch, wie soll man sagen, für alle Genre fremd zu machen. Ne? Und das war ja ein guter Ansatz, weil dadurch der Praxisteil sozusagen da für die Studierenden richtig, also auch richtig was gebracht hat, ohne dass die jetzt sagen müssen, solche Art Musik mag ich nicht, weil das war einfach für die quasi außen raus. Und ja, das hat super Spaß gemacht, was wir da alles gemacht haben. Und war auch toll dann zu sehen, wie du da die wirklich so auch das auf einen richtig schön hohes Niveau gehoben hast. Da, das war richtig gut, weil ganz im Ernst, ich glaube, da hätte man auch anders nicht mehr rausholen können, als du das da gemacht hast.
Dazu muss man sagen, es war jetzt nicht Kindermusik nach dem Motto Lalilu, wir haben uns alle lieb, sondern es war schon rockpoppig.
Ja.
Also richtig Bandmucke, aber für Kinder halt gemacht. Ja, genau. Kann ich mir gut dran erinnern, sehr witzig. Genau, ja. Und danach haben wir, ich glaube, ich weiß gar nicht, was wir als nächstes gemacht haben. Du hast bei uns damals in der Trainingsfirma, wo wir ja Musik, Audioproduktion, später auch ein bisschen Videoproduktion unterrichtet oder Fortbildung angeboten, hast du einige Workshops zum Thema Drum Programming gemacht und Arrangement, Songwriting,
genau,
Songproduktion.
Song Production, genau, ja, ja.
Waren wir nicht auch in Trossing mal zusammen?
Wir waren auch in Trossingen zusammen, ja. Da hat, was war denn da? War auch irgendwie Song Production oder irgendwie sowas oder Recording oder, ja. Ich glaube
Recording,
ja, ja,
irgendwas.
Ja, ja, genau.
Das war Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen.
Jo.
Da habe ich, 15 Jahre oder so einen Lehrauftrag gehabt oder der Fachdozentenstelle, wie es so hieß. Das war immer ganz lustig, ein Wochenende da mit Übernachtung und dann gibt's ihm Lucy. Ja, 12, 14 Stunden am Tag.
Sonntags morgens war schwierig, aber ja, machbar.
Gab es auch manchmal Ausfälle.
Ja? Natürlich, natürlich, natürlich.
Das war lustig.
Ja, ja. Mit Frank arbeite ich übrigens immer noch zusammen. Also wir machen auch hier jetzt an der Technischen Hochschule, so heißt sie jetzt mittlerweile, und sitzt jetzt mit dem Fachbereich Medienproduktion. Die sitzen jetzt in Detmold. Und da habe ich letztes Jahr mit denen auch einen Workshop gemacht zu Musiktheorie, dass eben die Studierenden an Musiktheorie rangeführt werden und im Studio wissen, wenn sie Aufnahmen machen, wie sie mit Musikern sprechen. Ne? Also, dass man da eben eine gemeinsame Kommunikationsbasis hat. Ja, nee. Aber dass die eben wissen, wenn ein Musiker sagt, oh, ich mach da eine Fermate, und dass die dann nicht völlig unwissend sind, sondern schon wissen, was das ist. Ne? Ja, und dieses Jahr jetzt in dem kommenden Semester ist dran ein Workshop auch zum Thema Song Production. Da machen wir, läuft viel über Arrangement und Chord Progressions und Rhythmus und sowas und dann quasi ein Praxisworkshop. Wird auch cool.
Ja. Sehr schön. Ja, ich fand es auch immer cool. Ich habe ja, ich glaube, 22 das letzte Mal einen Lehrauftrag gemacht. Danach sind sie ja umgezogen, hat sich so ein bisschen verlaufen, aber ist auch einfach nicht mehr mein Thema. Das war ja Audioproduktion, Schwerpunkt. Filmton war sehr viel, Filmtonmischung, Recording on Location, Sprachaufnahme wäre noch eher was ich heute auch noch abmachen habe. Ja, aber ich komme ja gar nicht mehr dazu. Das ist ja so fragmentiert. Ich hatte immer Glück, früher gab es ja eine ganze Woche am Stück und irgendwann war das dann fragmentiert auf 4 Monate und ich weiß noch, das war dann irgendwann der absolute Horror für beide Seiten, Termine
zu finden. Das ist für dich auch schwierig von den Strecken her. Ne? Für mich ist das ja einfach hier, Detmold, da fahre ich 7 Minuten und dann bin ich an der Hochschule. Also insofern.
Ja, das ist ein bisschen anders.
Ne? Genau.
Ja, witzig. Ja, trotzdem weiß ich auch noch. Und dann weiß ich noch, dann kamen eigentlich die relativ schnell auch schon die witzigsten Sachen von all dem, nämlich unsere gemeinsamen Projekte für eine Plattenfirma für Zyx Music. Da habe ich ich glaube auch 12 Jahre produziert. 12 Jahre habe ich für Zyx als fester Haus- und Hofproduzent unzählige Alben produziert. Selten künstlerisch und meistens war es... Aber das Spannende dabei, fand ich, es waren konkrete, klare Aufträge mit entsprechend klaren Budgets auch. Nicht gerade die Welt, aber zum Überleben hat es gereicht, muss man sagen. Das war die sogenannte Gebrauchsmusik. Das haben wir ja echt bis zum Umfallen gemacht. Also keine Ahnung. Wir brauchen dieses Jahr 2 neue Weihnachts-CDs. Ja, suchen sie uns 40 Songs aus. Daraus suchen wir uns 20 aus. Machen sie 2 CDs draus. Das Schärfste, was ich hatte mal, war einmal das Thema Mittelaltermusik. Ich kann mich auch noch dran erinnern, das haben wir zwar nicht zusammen gemacht, aber da habe ich damals sicherlich
auch
von erzählt.
Ja, ich weiß das noch, dass du davon erzählt hattest. Da hattest du irgendwie bei euch da aus der Nachbarschaft, glaube ich, eine Band, die so solche Sachen
aus Euskirchen.
Ja, genau.
Also die
nicht
kamen
so weit weg.
Genau, der Bandleader, der saß da oben in Euskirchen, witzigerweise 2 Häuser weiter, war ein ehemaliges Tonstudio, was ein paar Jahre vorher pleite gegangen ist. Die hatten so Klassikaufnahmen gemacht, hatten noch, den Raum gab es noch. Die haben das dann als Ferienhaus vermietet, weil es auch eine alte Scheune ausgebaut war. Und deshalb haben wir dann da in dem Studioraum haben wir das aufgenommen. Da war auch die Ansage von der Frau Mikulski, der Geschäftsführerin, Inhaberin von Zyx, die sagte, ich brauche irgendwie, ich habe geguckt bei uns im Katalog. Ich habe immer, alle 2 Wochen hatte ich mittwochsabends 18 Uhr, war unsere Telefonierzeit, dann rufen Sie mal ab 18 Uhr an, bis ich Zeit habe. Und teilweise habe ich bis 20 Uhr alle halbe Stunde angerufen. ja, so war das. Ja. Man hat sie erst mal 1,5 Stunden erzählt, wie oft ich die Geschichte gehört habe, wie sie Eiffel 65 und Blue leider ihr durch die Lappen gegangen ist, weil sie damals in den USA mit ihrem Handy keinen Empfang hatte. Die hatte schon einen Vorvertrag, aber war nicht erreichbar. Ja. Also sie hat Storys erzählt, Wahnsinn, war echt spannend. Und dann kam sie irgendwann und sagte, hey, gibt's da, ich habe einen Katalog durchgeguckt, wir haben keine Mittelaltermusik. Ich will jetzt Mittelaltermusik. Ja, sowas, so mittelalterliche Sachen. So eine Band, die mittelalterliche Musik spielt. Wir wollen ja, ne, im Katalog alles haben. Suchen Sie eine Band, machen Sie eine Produktion. Und der Deal war, ja, Produktionskosten hat die Plattenfirma bezahlt. Die Band bekam 1000 CDs und die Produktion damit auch.
Mhm.
Und dann haben wir, weiß ich noch, wie blöd gesucht und die dann zufällig gefunden. Und das war echt schräg, so mit nachgebauten mittelalterlichen Instrumenten. Also schräg positiv, es war mega spannend.
Ja, aber außergewöhnlich, meinst du. Nicht wirklich schräg, außergewöhnlich, sondern schräg, außergewöhnlich, ja.
Genauso haben wir auch drei CDs mit Allgäuer Stubenmusik gemacht.
Ja, ja.
Das war auch witzig, also wirklich teilweise auch in der Stube aufgenommen, weiß ich noch, in einem Wohnzimmer einer Familie.
Mhm.
Und was haben wir denn zusammen gemacht?
Wir haben als die NASA damals die Weltraumsounds freigegeben hat. Da gab es eine Veröffentlichung, dass Aufnahmen aus dem Weltraum freigeschaltet wurden von der NASA und wurden Public Domain. Und da haben wir irgendwie Space Sounds oder sowas hieß das auch gemacht. Das war so eine Produktion von mehr oder weniger so New Wave Sachen irgendwie,
Chill-Out-Musik,
ja, genau, wo wir dann quasi diese NASA-Sounds in Songs eingebaut haben. Das war ganz cool. Dann haben wir eine Native Americans.
American.
Ja, so heißt es, Entschuldigung, das ist... damals hieß es Chilling in a Tippy oder sowas.
Furchtbar, die Titel da. Das ist,
also muss man Chilling auch sagen, wir haben die Titel ja nicht ausgesucht. Ne? Wir haben die Titel nicht ausgesucht,
das hieß einfach,
genau.
Wir haben hier irgendwie eine Library von Indianergesängen, hatte sie irgendwie erworben. Ich hatte eine Sample-CD, wo auch, also royalty-free, also lizenzfreie Indianergesänge und Drum-Samples und so drauf waren. Da sagte sie, ja, machen Sie uns so eine Chill-Out-Mucke. Es gab da schon von anderen Anbietern Sachen. Sie guckte auch immer, wo gibt's was, wie sind die Verkaufszahlen. Machen sonst so eine CD mit 12 Titeln, da haben wir ja im Prinzip genauso wie bei dieser Space Chill-Out-Mucke mussten wir ja wirklich Songs schreiben, ja, produzieren.
Ja, ja.
Und basierend damals dann halt auf den Indianer-Samples, dann haben wir das aufgeteilt. Ich glaube, du hast 4, 5 Titel gemacht und ich habe 4, 5 gemacht.
Irgendwie ja, genau. So war das. Und dann hatten wir noch meine Lieblingsproduktion eigentlich damals, nämlich die Stimmungslieder, die Karnevalslieder. Wir haben für einen Doppel-CD von Karnevalsliedern Cover von ganz berühmten Karnevalstücken gemacht. Und
Stimmungsliedern so, Trinklieder.
Ja, ja. Alles
wenn ich einmal traurig bin.
Nur die Wurst hat zwei, sowas, ne? Oder was hatten wir noch? Polonaise, Blankenese.
Wenn ich einmal traurig bin, Heinz Erhardt, dann trinke ich einen Korn.
Ganz genau. Genau. Ja, großartige Sachen. Also wirklich, also ich habe jetzt mal wirklich, ich mag fast alle Arten von Musik, wenn sie denn gut gemacht sind. Und ich bin ein großer Fan von Schlagern oder sonst was der 60er, 70er Jahre, wo eben richtig Komponisten am Werk waren, die richtig was Neues geschaffen haben oder eben richtig was auf dem Kasten hatten oder toll arrangiert haben. Und also finde ich ganz großartig. Genauso mag ich auch Hardrock-Sachen natürlich oder auch Hip-Hop-Sachen oder auch also deutsche Hip-Hop-Sachen zum Teil, wenn sie gut gemacht sind. Also es ist da wirklich so, dass ich dachte, okay, das sind richtig coole Sachen, da hatte ich richtig Bock drauf auf diese Stimmungslieder. Und da war ich echt froh, dass du da gesagt hast, komm, dann machen wir mal was.
Genau, du hast ja auch viele davon, oder hast du nicht alle gesungen? Ich glaube, du hast alle gesungen oder fast alle.
Ich glaube, haben wir da nicht auch gesagt, dass, ich weiß das gar nicht mehr, haben wir da nicht gesagt, dass der Name nicht auf der CD erscheint?
Nee, auf der CD ist ja, wir sind ja irgendwie die lustigen 3-5 genau, oder so, also die haben wir immer ganz tolle Projektnamen uns gegeben, ja. Wir waren ja immer so die, quasi wie viele Studiomusiker in den 80ern, so wie Steve Lukather und Co., die haben ja auch jahrelang keine Credits bekommen, ne? Ich will auch keine Credits dafür, von daher ist das okay, nee, das war ein einfacher Auftrag.
War völlig in Ordnung so, ja, nein, aber das stimmt schon, also wir haben da, ich habe da einige Songs gesungen, wobei ja Singen nicht so mein Metier ist, ne? Aber dafür hat es dann doch, also das hast du sehr schön gemacht, dass das dann anschließend gut passte, ja.
Es passt ja auch von der Stimme einfach, deshalb haben wir ja gesagt, du singst das. Ja. Ich kann ja gar nicht singen.
Ja.
Und die anderen Sänger, mit denen ich zusammengearbeitet habe, da passte das stimmlich nicht, weil die waren dann teilweise von der Stimme her zu rau und zu rockig und deine Stimme passte perfekt da rein.
Ja, naja.
Genauso.
Und damit sind wir schon wieder beim nächsten Thema, ne? Genau. quasi.
Wir haben Hörspiele gemacht zusammen.
Ja, haben wir.
Ich weiß gar nicht, wie viele.
Weiß ich auch nicht mehr. Was war das denn? Flo, das kleine Feuerwehrauto haben wir gemacht.
Ich glaube, bei Leonie, Abenteuer auf vier Hufen, Bolzplatzhelden. Genau, ja. Also wir haben Kinderhörspiele ganz viele produziert.
Genau.
Woraus sich dann, also vielleicht für diejenigen, die auch meine Frau kennen, aus dieser, ich glaube, 15 Jahre lang habe ich das gemacht mit einem alten Freund, der witzigerweise früher mal Teilnehmer bei mir in einem Workshop war, und daraus entwickelte sich dann eine Zusammenarbeit und Freundschaft. Christian Mörken, hatte ich auch vor 2 Jahren mal im Podcast.
Ja.
Der hat Kinderhörspiele geschrieben und Joanna hat die Musik dazu gemacht. Ich habe die produziert mit ihr zusammen. Du bist dann irgendwann in vielen Hörspielen auch als Gastsprecher dabei gewesen. Und daraus hat sich dann Joannas Business mit Kindermusik für Marken auch entwickelt. Also ja,
eigentlich wie, krass, wie die Dinge, ne? Oder? Wir hatten ja zwischendurch auch mal diesen einen Titelsong noch für eine Marke da auch zusammen gemacht, Joanna und ich. Mit Professor Dingsbums hier, der um die Welt
reist. Ach, für Globus, Markthallen,
ja.
Globus-Supermärkte.
Ja.
Genau, da hast du auch mitgesungen.
Das war auch schön. War ein schöner Song, hat so gut geschrieben.
Stimmt.
Wirklich.
Ja. Genau, ja. Das stimmt, den gibt's auch noch. Ja, es waren doch einige Sachen. Und ich glaube, also vieles haben wir gar nicht mehr auf dem Schirm. Oder fällt dir noch was ein?
Was soll ich sagen? Da waren ja auch viele so kleine Sachen dabei, ne? Wo es dann hieß, kannst du mal gerade und mach mal eben. Und dann so, das war so, zack, eine Stunde und fertig. Und ja, irgendwie,
as usual,
das war, ne? war so ein bisschen so Rückfallebene, ne? So dann, wenn du mal gerade was brauchst, sagst du gerade Bescheid und zack, bumm, ja. Nee.
Ja, das war damals.
Ja. Interessant.
War lustig, aber ich bin, also ich habe letztens auch noch, ich hatte es ja eben erzählt, ich bin durch Zufall, weil ich eine Kundenanfrage aus der Region Schwarzwald-Alb hatte, guckt, wo sitzt die Firma. Und dann sah ich Trossing, dachte ich, ach, guck mal an, Trossing. Guck mal, was jetzt die Bundesakademie macht. Gibt es immer noch. Dann habe ich überlegt, Mensch, das Einzige, was mir aus meinem alten Leben wirklich gefehlt hat, was ich wirklich schön fand, so von der Zeit, waren immer die Zeiten in Trossing, aber trotzdem würde ich sie nicht zurückhaben wollen. A, ist das nicht mehr meine Welt, und B, da haben wir im Vorfeld schon mal ein bisschen drüber gesprochen, und ich finde, das ist, ohne dass man drüber jammert, ich meine, mich tangiert es ja nicht mehr, du bist ja auch mehr in anderen Bereichen unterwegs, aber was man vielleicht mal einfach mal so ein bisschen beleuchten könnte und sollte, ist einfach, viele Leute haben eine völlig falsche Vorstellung von dem, was Musikbranche heute bedeutet, oder auch schon seit 20 Jahren bedeutet. Die meisten sehen dann DSDS und Popstars, denken sich, irgendwelche Vollidioten, die nichts können, das kann ich auch, und die werden reich und berühmt. Ja, das ist so ein Mikroanteil, wo das auch wirklich stimmt. Die können häufig nicht viel oder sind nicht besonders doll und können nur reproduzieren. Und auf der anderen Seite große Stars, deutsche und amerikanische. Aber das ist ja weniger als 0,2% der Musiker, die unterwegs sind. Und das ist dann für viele immer die Begründung, weil, warum ich drauf komme, aktuell geht bei LinkedIn gerade so eine Diskussion immer wieder, poppt immer auf, weil auf Instagram gerade ein Verlag, der mit, glaube ich, Sony BMG zusammenarbeitet, reihenweise Influencer abmahnt, weil die irgendwelche bekannten Chartsongs benutzt haben, ohne die Rechte zu klären.
Ja.
Da gibt es immer wieder Diskussionen, wo das angesprochen wird von Leuten, die sich damit auskennen, und dann gibt es Kommentare, ja, die verdienen ja genug Geld damit. Ne? Und das ist ja nur ein kleiner Influencer. Wo das suggeriert wird, nur weil jemand mit Musik Geld verdient, kann ich seine Musik nutzen, und es ist eine Schweinerei, wenn ich abgemahnt werde, weil ich die Lizenzrechte nicht einhalte und einhole.
Ja.
Und das ist so eine allgemeine Einstellung, hattest du eben im Vorgespräch auch schon gesagt, die herrscht, weil Musik einfach zu einem belanglosen Gut geworden ist.
Ja, so ist es. Also, ich meine, wenn man sieht, dass ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, wenn man sieht, dass man früher heißt jetzt für mich 90er, 2000er Jahre für Musik, wenn man was hören wollte, entweder Radio angemacht hatte oder sich früher eine Schallplatte, eine Kassette oder eine CD gekauft hat, und da hatte man ein Album drauf oder eben einen Sampler mit mehreren Songs, dann hatte ich aber für, ich sag mal, 20 Mark, 30 Mark oder nachher 20 Euro eine CD oder eben eine Platte. Und die konnte ich dann natürlich so oft hören, wie ich wollte. Aber heutzutage bezahle ich für einen Familienaccount bei Spotify, ich glaube, 15 Euro rum. Und
20 mittlerweile.
Oder
auch,
20, ja, ja, okay. Da habe ich wahrscheinlich noch irgendeinen ganz alten Tarif, kann sein, ja. Und habe dafür aber quasi mehr oder weniger alle Songs der Welt. Also da
und die Musiker kriegen fast nichts davon. Genau, darf man, genau. Muss man ganz
pro
klar
Stream,
sagen.
Also die Musiker ja so, pro kriegen Stream gibt's 0,02 Cent ungefähr. Also ja. 500.
Die meiste Kohle kriegt Spotify.
Genau, 500 Streams
und die Plattenfirmen
sind 1 Cent. Und diesen 1 Cent muss sich der Künstler dann mit der Plattenfirma und mit dem Verlag noch teilen. So.
Mhm. Der Rest kassiert Spotify und investiert, was mittlerweile auch bekannt ist, gerne im großen Stil in die Rüstungsindustrie. Na gut, das ist aktuell in Deutschland ja auch kein Thema mehr, was tabu ist, aber das fand ich schon ziemlich krass. Aus dem Rücken der Künstler, die man da ganz schön ausnimmt, und man muss auch sagen, auch die bei der Verteilung dessen, was nachher rausgeht von Spotify an die Plattenfirmen, sprich Verlage und auch Künstler, da ist der Monsteranteil auch noch Verlage und Plattenfirmen, nicht Künstler.
So ist es. Und dadurch, dass jetzt Spotify auch selber KI-Musik zum Beispiel produziert und die selber natürlich auch pusht, können die quasi diesen Anteil, der sonst an die Künstler und an die Verlage und an die Plattenfirmen geht, auch noch selber abschöpfen. Ist ein geschicktes Geschäftsmodell. Es ist kein Musikmodell in dem Sinne, also es hat nichts mit Musikliebhaberei oder künstlerischen Schaffen zu tun, sondern es ist wirklich eine Ein Geschäftsfeld? Auf jeden Fall ein Businessmodell. Und genau, das ist also im Grunde nutzt gerade Spotify die bekannten Künstler oder wie auch immer, um sie auf ihre Plattform zu kriegen, und spielt dann über Algorithmen eben eigenproduzierte Songs, die so ähnlich klingen wie die der vermeintlichen Lieblingskünstler da, spielen die dann aus und verdienen dadurch echt ganz gut Geld. Na, weil auch es ist ja.
Sie müssen nichts zahlen.
Genau, und es ist also das Modell ist ja so, dass durch sämtliche Spotify-Einnahmen wird quasi ein Topf generiert pro Monat, der dann auf die Anzahl der Streams sozusagen aufgeteilt wird. Und je nachdem, wer dann eben wie viel hat, kriegt man eben einen bestimmten Bruchteil. Um die Weihnachtszeit, wenn enorm viel Musik gehört wird, ist eben der Bruchteil noch kleiner. Und in den Sommermonaten, wenn eben, oder im Frühjahr, wenn nicht so viel Musik gehört wird im Schnitt, dann ist das da eben ein bisschen so, dass man quasi pro Stream etwas mehr Geld verdienen könnte. Aber das sind alles keine Summen, bei denen man jetzt sagen könnte, da kann man wirklich reich mit werden. Ja.
Also man kann auch nicht mal davon leben.
Ja, nee. Also
man muss mal
unter 1000 Streams wird, glaube ich, bei Spotify noch nicht mal ausgezahlt. Also da ist es so, wenn du keine 1000 Streams hast, wirst du noch nicht mal mehr gewertet, sondern dann fällt deine ganzen Streams wieder aus dem großen Topf sozusagen raus, wirst da abgezogen, und dann die eben viele Streams haben, kriegen dann Gelder. Ja.
Mhm. Und man muss auch mal sagen, es ist zum Beispiel, ich erlebe das immer wieder, seitdem ich jetzt seit vielen Jahren in der Industrie unterwegs bin und ja, mit Kontakten, die ich da kenne, oder auch mit Kunden, irgendwie kommt das Gespräch, Musikbranche, was da drin ist, da bestimmt toll. Ich bereue nichts, was ich gemacht habe, es ist alles gut, ich habe auch viel gelernt, viele Erfahrungen und vor allem Referenzen gesammelt. Aber da sage ich, ich will da nicht mal hin zurück, weil das ist ja noch nicht mal Existenzminimum, was du da heute verdienst. Dann kommt immer, kann da nicht so schlimm sein. Sag ich, naja, überleg mal, du müsstest warm für 250 bis 350 Euro den ganzen Tag arbeiten, und das sind 10 Stunden. Dann gucken sie mich an und sagen sie, du verarschst mich doch jetzt hier. Nein, also das sind Preise für einen Studiotag inklusive Techniker, Technik, Strom und allem drum dran. Ja, du kannst damit eigentlich nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. Du kannst damit noch nicht mehr überleben. Also es war schon vor 15 Jahren so, dass viele Studios in Innenstädten so liefen, dass 3 Leute Studio betrieben haben und 2 hatten einen Nebenjob, während der andere im Studio saß.
Ja. Ich meine, das Faszinierende ist ja eigentlich, dass so eine emotionale Sache wie Musik monetär eigentlich so wenig wert ist. Ne? Auch, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwo, also ich gehe sowieso nicht gern auf Konzerte, aber wenn, dann eher so kleine Kellerkonzerte, sage ich mal. Ne? Irgendwas, wo man, doch, ich weiß, wann ich das letzte Mal auf dem Konzert war. Weiß ich doch, das war eine ganz coole Band aus Bremen, Aber Laut heißen die. Und die waren in der Technischen Hochschule hier in Detmold und haben da ein Konzert gegeben. Und das war richtig großartig. Ganz super tolle, zwei angenehme junge Männer, die richtig geile Mucke gemacht haben. Hat mir richtig gut gefallen. Aber jetzt wollte ich nämlich gerade eigentlich ausholen, habe ich mich gerade selber mit abgeschossen, dass ich sagen wollte, eigentlich war ich schon Ewigkeiten nicht mehr auf Konzerten und habe sowas erlebt. Da war es tatsächlich genau so. Und das ist noch nicht lange her. Ich glaube, das war vor einem Monat oder so. Aber davor könnte ich mich jetzt wirklich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal auf einem Konzert war. Und wenn es dann diese total hochpolierten Konzerte wieder auch sind, also sowas wie, also ich habe große Hochachtung vor Taylor Swift zum Beispiel, obwohl ich glaube, ich kenne ihre Songs, aber ich könnte jetzt keinen Song von denen, die sie gemacht hat, direkt jetzt so ansingen. Wenn ich so höre, weiß ich, ah, Taylor Swift. Aber
in 40 Jahren kennt die auch keiner mehr, weil die so belanglos sind und teilweise auch so zusammengeklaut,
aber wie auch immer. Also, aber die Show dahinter ist großartig. Beziehungsweise auch das, wie das Gesamtkonzept und das Gesamtprodukt
aber Taylor Swift. Aber das ist es ja.
So, aber
genau, das ist die Musik.
Da ist die Musik ein ganz kleiner Bestandteil. Genau. Genau.
Genau. Das notwendige Übel.
Ja, das.
Das ist bei vielen Popstars aus den USA. Ja, genau, ja. Da ist der Transporter die Musik, weil es emotionalisiert und dann wird eine Marke verkauft, da wird Parfum und. Ich weiß nicht, wie es bei ihr ist. Die interessiert mich so wenig, dass ich nicht mehr das weiß.
Stehe ich auch überhaupt nicht im Thema. Aber ich wollte damit auch eigentlich nur sagen, dass es faszinierend ist, das zu sehen. Auch wie gut sie sozusagen da funktioniert als Marke, aber wie wenig da wirklich die Musik im Vordergrund steht. Ne? Also das ist
absolut.
Das. Und wenn du Künstler hast, die wirklich künstlerischen Anspruch haben und die auch ganz tolle Sachen machen, die werden meist nicht sichtbar. Und das ist schade, aber andererseits ist das eher, nein, es ist die Regel. Und die Ausnahme sind eben auch durch Globalisierung, es gibt weltweit vielleicht, wie viel mögen es sein, 50 Popstars, so die richtig funktionieren. Und alles andere sind regionale oder kleinere oder Sparten-Popstars. Aber vielleicht 50, vielleicht sind es auch nur 20, ich weiß es gar nicht. Aber
ich bin da nicht mehr drin.
Nee, aber ich meine nur, man denkt immer so, dass diese Musik und gerade so mit Popstars und sowas, das wäre so ein Riesenfeld. Aber das ist es ja gar nicht. Also da was dabei rumkommt, sind 97% Glück, 3% Geschäftssinn, knapp.
Ja, harte Arbeit ist es schon. Also ich meine, wenn du dir anguckst, diejenigen, die es geschafft haben, ich habe einige Biografien gelesen, die haben sehr viel geopfert, das würde ich nicht. Also nicht, ich meine, nicht opfern im Sinne von arbeiten, sondern ich würde mal sagen, aus meiner Erfahrung an Biografien, die ich gelesen habe, 95% haben ihr Privatleben und ihre Familie geopfert, ihre Beziehungen und alles. Es gibt extrem wenige, die lange mit ihren Partnern zusammen waren, sind extrem wenige, wo die Familie noch intakt ist und so. Aber das weiß man ja auch. Und die alle das geschafft haben, die hatten ab einem gewissen Punkt Glück, aber das ist ja auch etwas, das hat mir der Christian damals erzählt, der war ja damals in der Musikbranche auch im Management tief drin, als Personal Assistant, Senior A&R, hat ja auch viele große Künstler betreut. Mhm. Und er sagte, diese Geschichte von, da ist jemand von der Bühne weg entdeckt worden und so, das sind Geschichten, die Plattenindustrie in den 70er, 80er Jahren befeuert und teilweise auch erfunden hat oder ein bisschen umgedichtet hat, weil es natürlich den Ruhm noch mehrt. Aber das sind alles Künstler, die jahrelang sich, das sagt man wirklich so in der Szene, den Arsch abgespielt haben, also ne, von Hand in Mund gelebt haben und irgendwann mal hatten sie das Glück, verschiedene Kontakte so dazu zu bekommen, dass jemand Entscheidendes irgendwo hingelotst wurde, dass er sie live gesehen hat, als Beispiel.
Guck mal, genau das habe ich gerade gesagt, weil ich also.
Aber es ist ja nicht nur Glück, ne? Aber die meisten denken damit Glück von wegen,
Moment, ist es ja
ich schmeiß
doch
was an die Wand.
Nein, also.
In dem Moment, aber du musst ja was können vorher.
Das stimmt. Also es ist nicht Glück in dem Sinne, dass du in deinem Kämmerchen sitzt und veröffentlichst einen Song auf Spotify und dann kommt eine Plattenfirma und sagt, guten Tag, wir hätten gerne ein Album. Also das nicht. Aber selbst dieses, also ich glaube, es gibt jede Menge Musiker, die, also vielleicht jetzt nicht mehr so viele, aber zumindest zu meiner aktiven Zeit gab es sehr viele Musiker, die jede Woche 2-3 Mal auf irgendwelchen Bühnen gestanden haben, angefangen von Auftritten, wo die Band mehr Leute hatte als das Publikum und dann vielleicht vor 30 Leuten, 50 Leuten, vielleicht auch mal 100 Leuten, aber dann eben auch wieder vor 10 Leuten und die das lange, lange Zeit dann gemacht haben und sich da ihren Traum verwirklichen wollten, aber eben einfach auch nicht entdeckt wurden, obwohl sie eigentlich das Zeug dazu gehabt hätten. Ne? Aber und das, ja. Also, und das meine ich. Also es ist dann schon 95-97% Glück, dass du da entdeckt wurdest. Ne?
Also, ja, aber ich sehe es mittlerweile ein bisschen differenzierter aus einem einfachen Grund. Du hast absolut recht, da gehört viel Glück dazu. Die Voraussetzung ist immer, dass man was hat, dass man Potenzial hat, dass man Assets hat. Ne? Deshalb diese Idee, ich veröffentliche mal ein paar Songs. Das war so, als das ganze Thema Home Recording so 2002 bis 2006 anfing. Da hatte ich ja viel mit der Szene zu tun durch die Plattform HomeRecording.de, die ich mit aufgebaut habe. Da gab es echt Leute, die dachten, wenn ich jetzt einfach was an die Wand werfe, bleibt es vielleicht kleben. Ne? Das ist natürlich, das ist, ja. Ich meine, das ist der totale Unsinn. Also wir sind uns einig, die Basis ist, du hast Potenzial, du kannst was, du hast gute Ideen. Du spielst dir den Allerwertesten ab. Und dann ist es Glück, ja, aber dieses Glück, ich sehe das deswegen ein bisschen anders, weil ich mittlerweile, was das Thema betrifft, dieses emotional aufgeladene Musik und so, bin ich mittlerweile fast emotionslos, weil ich nicht mehr drin bin. Also Musik macht mir Spaß, aber es ist nicht mehr meine Leidenschaft.
Ja.
Und je mehr ich mit Vertrieblern zu tun habe und mit Marketern und mit Geschäftsleitungen und so weiter und so fort, bin ich überzeugt davon, dass wenn eine Band entweder in der Band oder jemanden hat, der auch noch geschäftlich fit ist. Ich meine nicht davon, was mit Geld zusammenhalten, sondern wie kann ich Kontakte, Netzwerke nutzen? Wie bringe ich Leute irgendwo hin? Das ist ja allein schon, als ich angefangen habe, mich mit Vertrieb zu beschäftigen, dachte ich, boah, Vertriebler müsste man sein. Mittlerweile weiß ich, da gibt's auch Luschen, die auf Anrufe warten. Weißt du, du musst ja auch proaktiv und du musst auch ein Gespür haben. Weißt du, das ist so komplex, es müsste immer einen dann geben, wenn die Band wirklich was hat, was zeitlich gerade auch passt. Das ist der nächste Punkt. Du musst auch wissen, in welcher Szene passe ich rein? Wo kann mich die Plattenfirma vermarkten? Ist dafür überhaupt ein Markt? Wenn du das alles mit berücksichtigst, bist du schon viel weiter, als wenn du einfach nur live spielst. Und meine Erfahrung, wir haben es ja beide selber erlebt in unzähligen Workshops, du hast ganz häufig, hast du da Musiker sitzen, die handwerklich, fachlich super sind, aber A, schon eine innere Aversion gegen finanziellen Erfolg haben, dessen sie sich gar nicht bewusst sind. Das ist ja auch ein Thema, was wir eben hatten. Ne? Dieses, du wirst in dieser Branche wirklich drauf geimpft, dass Geld verdienen was Schlechtes ist. Ich habe das 16 Jahre lang inhaliert, bis mir das irgendwann bewusst wurde. Also du musstest dich schon rechtfertigen, wenn du überhaupt für deine Arbeit Geld haben wolltest. Das ist heute nicht anders. Also du musst da irgendwie deines eigenen Wertes bewusst sein und dann in der Lage sein, noch zu sagen, okay, ich bringe das nach vorne und ich stelle mich als Künstler hinten an und meine Selbstverwirklichung, sondern ich mache ein Business draus. Und ich habe das, du hast ja auch Workshops bei uns gemacht. Wie oft sitzen da Musiker, ich bin der zu fein zu, ich mache nicht den Kommerz und so. Hey, aber dann kannst du aber auch nicht sagen, ihr seid alle blöd, weil ihr mich nicht entdeckt. Also es ist nicht Glück ist. Ne?
Das ist ja eine Entscheidung. Ne? Also das ist, wie auch bei meinen, in der Musikschule ist es auch so, hatten wir auch vorhin einmal kurz drüber gesprochen. Ich unterrichte hauptsächlich Schlagzeug hier bei mir und früher war es so, die Leute kamen zu mir, Jugendliche, Erwachsene, was auch immer, die gesagt haben, ich will jetzt Schlagzeug spielen lernen, damit ich in der Band spielen kann. Das ist mein Ziel. So. Heute ist das Ziel eher nicht mehr, dass ich in der Band spielen will, sondern in der Regel ist es so, dass sie sagen, ach, ich will das eigentlich mehr so für mich und vielleicht will ich mal ein Video aufnehmen für YouTube oder sowas. Also so die gesuchte Öffentlichkeit ist eine andere. Es ist vereinzelter, also es ist nicht mehr so als Gruppe, sondern eher vereinzelt. Und es ist so, dass die die Musiker eher zum Teil ein Interesse daran haben, wirklich selber auch die Kontrolle zu behalten, was natürlich dann aber auch dazu führt, dass ja eben dadurch eine professionelle Infrastruktur dann erstmal nicht mehr da ist. Also oder auch nicht greifen kann, weil die eben sagen, nee, das will ich aber so nicht. Man muss es ja auch so sehen, wenn man sich sozusagen mit Plattenfirmen arrangiert oder sonst was, dann muss man natürlich für beide Seiten soweit Zugeständnisse machen, dass das in Ordnung ist. Aber man wird nie, sowohl aus Plattenfirmensicht als auch aus Musikersicht, 100% das erreichen, was man sich denn da vorgenommen hat. Ne? Mhm. Und da ist, glaube ich, auch noch der Wunsch vieler Musiker, so das eben selber in der Hand zu halten und zu versuchen, dass sie es doch selber dann hinkriegen, ein großer Punkt. Also jetzt auch gerade, ich meine, früher war es eine Equipment-Sache, Wenn du kein ordentliches Equipment hattest, konntest du keine Musik produzieren. Heutzutage kann jeder Laptop quasi besser aufnehmen, als das die besten Recording-Maschinen vor 30 Jahren konnten. Na? Und da sind jetzt auch die Anforderungen nicht, also natürlich, wenn man jetzt ein geschultes Ohr hat und sowas, weiß man, worauf man achten muss, klar. Man muss dann auch sich mit Sachen auseinandersetzen, man muss Sachen lernen, klar. Aber die Zugangsvoraussetzungen, auch gerade was zum Beispiel Studiotechnik angeht, sind deutlich besser als noch vor 30 Jahren. Das heißt, wo früher der Flaschenhals war, dass irgendeine Plattenfirma dich ins Studio geschickt hat und dann konntest du deine Musik rausbringen, wenn sie eben gut produziert war, hast es jetzt so, du kannst innerhalb von 10 Minuten einen Song machen, lädst ihn bei Spotify hoch und fertig. Ja? Also das.
So ist es aber dann auf Spotify auch. Das ist der Nachteil. Also ja, es ist halt ja, auch zugemüllt mit einem Haufen Schrott, muss man sagen. Ja. Die Qualität musikalisch und auch von der Produktion ist natürlich brutal gesunken. Ich kenne das ja. Ich habe ja 16 Jahre lang Menschen im Bereich Musikproduktion unterrichtet. Erzähle ich dir alles andere als Neues. Ich habe es ja nicht nur des Geldes wegen. Es war ehrlich gesagt einer der Hauptgründe. Aber der größte Grund war für mich die absolute Frustration über keinerlei Wachstum und Entwicklung, weil letzten Endes die Profimusiker konnten sich nicht mal einen Wochenendkurs für 300 Euro mehr leisten. Hm. Also haben viele ganz ehrlich gesagt, das kann ich mir nicht leisten. Und dann saßen da Hobbymusiker, die halt kein Interesse an, aber warum auch? Es ist halt ihr Hobby. Kein Interesse an echter Weiterbildung hatten, bis zu einem gewissen Level ja. Und durch die Demokratisierung der Produktionsmittel, hat mal jemand sehr schön gesagt, hat man halt eine ganze Branche ruiniert. Wobei das der Lauf der Zeit ist. Ich bin da jetzt auch gar nicht mehr böse drüber oder verärgert oder frustriert. Das ist ja wie in anderen Branchen, erleben wir es jetzt ja auch. Es gibt halt keine Studios mehr. Es wird zukünftig noch weniger geben. Der Flaschenhals hatte einen großen Vorteil. Muss man einfach auch sagen, es war gleichzeitig auch ein Klärwerk. Ne? Also hinten kam wirklich nur raus, was ein gewisses Level hatte. Muss nicht sein, dass es erfolgreich ist und dass es immer gut war, aber es hatte ein gewisses Level.
Ja.
Es haben sich Profis damit beschäftigt, musikalisch und technisch. Das ist halt heute nicht mehr und damit sind wir auch an dem Punkt, warum ist Musik heute so belanglos geworden?
Es ist eben ein Musik ist mittlerweile ein Produkt, es ist eigentlich ist es schwierig. Ich glaube, es gibt nicht weniger gute Musik, als es früher gab. Also auch handwerklich gemachte oder von der Komposition her schlechter oder sonst was. Es gibt mehr schlechte, aber es gibt nicht weniger gute als vorher.
Ist nur schwer, das zu finden durch
genau,
die Schlechte.
Das Problem ist, das eben zu differenzieren und das zu finden. Genau. Das ist quasi heutzutage der Anspruch an Musikhörende. Dass man sagt, hier, wenn du sagst, ich mag keine Musik, weil ich da immer nur so Scheißsachen kriege, dann, darf man bei dir überhaupt Scheiße sagen im Podcast?
Ja, mir ist natürlich egal. Wird dann wahrscheinlich von Apple indiziert, aber ist mir egal.
Oh, naja, okay, das ist, dann tut mir das leid. Dann ist eben die Sache, dann hörst du dir quasi oder hast du deinen Algorithmus falsch trainiert da für die Musik.
Ja.
Und es, wenn ich das mal einmal sagen darf, es gibt eine coole Internetseite, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber das ist die, auf der werden von Spotify Songs angezeigt, die noch nie abgespielt wurden. Das ist, wie heißt das denn? Never Played irgendwas. Never Played Songs Spotify. Habe ich gerade nicht parat, aber ist eine interessante Seite. Ist im Grunde nur eine Oberfläche, die nach Spotify Songs sucht, die 0 Aufrufe haben. Und sobald du einen Song gehört hast, wird dieser Song nie wieder da auftauchen auf dieser Internetseite. Also da kann man durchaus mal durchhören. Das ist nämlich ziemlich faszinierend. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man bei so einem Wühltisch so ganz unten durch die Reste durchwühlt, wo noch so auch Fussel liegen und alte Bonbons und was weiß ich was. Und auf einmal findest du da irgendwas, wo du denkst, boah, das ist aber cool. Also das ist wirklich, ist total spannend. Und das Faszinierende sozusagen aus der Hörersicht ist dieses, du kannst diesen Song hören, wenn du den dann aber skippst. Also du kannst ihn dir auch speichern, wenn er dir gefällt.
Mhm.
Aber wenn er dir nicht gefällt und du skippst den, dann kommt er auch nicht mehr wieder. Ich glaube, den kriegst du auch nicht nochmal zurück. Also das ist wirklich faszinierend, weil quasi über diese Seite wird man ja aufgefordert, bewusster hinzuhören, auch bei der Musik. Und dann mal einmal hinzuhören und das genau von der anderen Seite aus. Also nicht von dem, was hat den allergrößten Erfolg, sondern was ist wirklich noch niemals abgespielt worden. Und das ist...
Was ja nichts über die Qualität aussagt.
Nee, überhaupt nicht. Das ist ja das Verrückte. Überhaupt nicht. Weil es kann ja sein, dass das eine total gute Produktion ist, die richtig hochwertig war. Aber zum Beispiel manchmal, da werden viele Klassik-Sachen angezeigt. Also zumindest war das bei mir so. Aber da sind dann Produktionen dabei, wo dann eben, keine Ahnung, das ist eine Klassikproduktion, wo auf einem Album dann 43 Titel drauf sind. Und da sind dann aber eben welche dabei, die sind noch nie abgespielt worden. Aber super, klingen richtig gut. Also große Empfehlung. Ich weiß gerade nicht jetzt, wie die Seite heißt.
Ja gut, das kann man ja, glaube ich, heutzutage mit ChatGPT und so kann man das sehr gut rausfinden.
Ja.
Das ist ja kein Hexenberg. Ja, es ist verrückt. Es ist irgendwie, ich weiß noch, wir haben uns ja früher viel darüber unterhalten. Als ich noch aktiv war oder so eine Übergangsphase, mich hat das ja jahrelang echt frustriert. Also ne, ich hatte einen sehr, sehr hohen Anspruch an die Qualität dessen, was ich gemacht habe. Und ist heute immer noch so. In der Vergangenheit zu sprechen, ist jetzt nicht angebracht eigentlich, aber...
Und du meinst jetzt aber im Audiobereich, also was die Audioproduktion angeht.
Genau. Und das also ist heute ist es immer noch so, aber
ja
damals. Jetzt,
ja, natürlich.
Ich habe immer noch damit zu tun, aber es ist auch so interessant, weil wir auch eben über Equipment in unserem Vorgespräch mal gesprochen haben. Das ist vielen Leuten auch nicht bewusst. Also so früher, dass das Studio-Equipment, als ich noch aktiv war, so Mikrofone, wenn ich heute mal mit, ja, sag mal, Angestellten oder Einzelunternehmen, also Leuten, die entweder ihr privates Geld oder ihr Budget dafür aufwenden müssen, kauf dir mal ein Podcast-Mikrofon, spreche und sag, ja, so ein billiges Einsteiger-Mikrofon kostet 100 Euro. Da kriege ich wirklich mal die Rückmeldung, boah, so viel Geld? Also das ist ein billiges Einsteiger-Mikrofon. Natürlich kriegst du bei Amazon 1,35. Das ist aber Technikschrott. Das ist Elektroschrott.
Bei Temu für 2,50 Euro oder 3,50 Euro.
Genau, das ist noch nicht mal der Materialpreis.
Ja, das ist ein SM58-Nachbau. Nur mal kurz.
Genau. Also, ja, du hast aber dann 100% subventioniert.
Habe ich noch nicht bestellt.
Genau, und dann wenn du guckst, so einfach selbst heute, wo die Sachen so günstig geworden sind, da musst du schon 100, 150 Euro investieren, damit das Ding nicht nach einem halben Jahr kaputt ist, nicht mehr rauschen als Ton liefert und. Aber als ich angefangen habe, mein Studio einzurichten, da war das auch so, da konnte ich jetzt nicht, da gab es schon die ersten Billigmikrofone für 300, 400 Euro, aber damit konntest du ja keinen Kunden überzeugen. Und du sagst, ich habe hier Equipment, was du auch zu Hause hast. Also dann waren 1.000, 1.500 Euro für ein Mikrofon, das war ja völlig normal. Ja. Und auf der anderen Seite, das habe ich jahrelang, dachte ich, das muss so sein, das ist halt so geworden. Aber auf der anderen Seite, ich war weit und breit, ich bin nun mal nicht in der Großstadt, aber auf der anderen Seite hatte ich keine Konkurrenz hier, weil ich das teuerste Studio bin, deswegen auch teilweise beschimpft worden, was mir einfallen würde, 500 Euro am Tag zu nehmen.
Ja, ja.
Und dann überleg mal, wie willst du davon leben und noch dieses teure Equipment bezahlen? Das ist alles, es ist völlig aus dem Ruder gelaufen.
Ja.
Hat aber auch damit zu tun mit der Liebhaberei. Das ist nämlich der nächste Punkt. Seitdem ich raus bin, sehe ich das viel nüchterner. Weil wenn ich heute gucke, meine Kunden heute, hatte ich jetzt vor 3 Tagen wieder bei einem Unternehmen, die machen oder möchten Videokommunikation einsetzen, um Business zu machen, Vertrieb, um Geld zu verdienen. Ja. Nicht, weil da einer sitzt und sagt, boah, geil, diese Kamera. Das hast du nämlich in der Musikerszene.
Ja,
entweder
genau.
die dein Studio mieten, sagen, hast du auch das und das und das Equipment, obwohl sie gar nicht wissen, ne? Aber sie wüssten, haben gehört, man muss das haben.
Ja.
Oder es sitzt einer da und sagt, boah, ich will unbedingt dieses Mikrofon haben. Aber das Ergebnis...
Genau.
Ist minimal der Unterschied. Das ist das Verrückte.
Ja,
irrsinnig teure Technik und 2% Unterschied. Ne?
Ja, ja. Das ist ja genau der Punkt. Das, was heute zählt, sind die Produkte, ist das, was du anbietest. Im Grunde, auch als Studio, wenn du da jetzt arbeitest, du verkaufst ja eigentlich hauptsächlich dann an die Band oder an den Künstler, der da hinkommt. Und wenn du da ein gutes Produkt ablieferst, da ist es egal, wie du das machst. Also es gibt ja 1000 Wege, die nach Rom führen. Und wichtig ist eben, dass anschließend der Kunde das Produkt genauso kriegt, wie er es quasi bestellt hat. Und das ist, also das heutzutage, früher war es ja so, Technik war ein Faktor, um irgendwas zu verkaufen. Heute sind es die Skills. Also du musst eben schon was anbieten, was eben genau auf den Kundenwunsch dann auch ausgerichtet ist. Und das, da ist es ganz egal, ob ich das oder ob das hier zum Beispiel in der Musikschule ist, wenn ich hier nicht die passende Herangehensweise habe und die Leute so aufnehme, wie sie eben hier ankommen, sondern sage, ich habe aber hier ein tolles Schlagzeug. Das interessiert gar keinen, ne? Sondern Vielleicht interessiert das die am Anfang einmal, aber wenn die das dritte Mal hier sind, dann sind die das gewohnt. Und dann ist es eben so, okay, der hat das Schlagzeug und da sitze ich dran und das ist toll. Und dann ist das eben prima. Aber was dann eben hält oder zieht, ist eben das, dass man quasi diesen Kunden wirklich als das auch voll wahrnimmt, was er ist. Nämlich eben jemand, der sich da auf irgendeine Art und Weise entwickeln möchte und der da jetzt ganz nüchtern betrachtet, betriebswirtschaftlich dann mehr Wert drin sieht, sich hier hinzusetzen und eben sich selber Sachen anzueignen oder eben was zu machen oder ne, was auch immer. Und dieses ich glaube, generell hat sich dieses Materialdenken und dieser Anspruch zu sagen, ich habe aber dieses und jenes Equipment in ganz vielen Bereichen überlebt. Also ich sag mal, wenn es jetzt nicht darum geht, bestimmtes Material herzustellen, für Maschinenbau oder sowas ist das mit Sicherheit nach wie vor essentiell, dass man das eben hat. Aber sobald es um Endverbraucherprodukte geht, glaube ich, ist es so, dass viel mehr wirklich der sozusagen die emotionale Bindung da wichtig ist als der technische Prozess der Herstellung dieses Produkts. Und da ist Musik natürlich ein furchtbares Beispiel dafür, weil das ja überhaupt nicht funktioniert, aber dient eben in diesem Sinne vielleicht ganz hervorragend als Negativbeispiel, wie man es eben machen kann, dass man ganz viel Herzblut in Sachen reinsetzt, die am Ende vielleicht keinen wirtschaftlichen Erfolg bringen, aber es gibt ja auch noch Glück. Und wenn man dann eben sagt, okay, ich bin damit glücklich, der Kunde ist damit glücklich, kann ja auch sein, dass das auch geht. Wenn man dann einen Job hat, der nebenbei noch läuft, wo man Geld mit verdienen kann.
Das wollte ich gerade sagen. Ansonsten ist es, und das ist ja auch etwas, was Corona aufgedeckt hat. Also ich bin ja glücklicherweise 1,5 Jahre vor Corona ausgestiegen aus der Branche. Also da waren wirklich die letzten Zipfel, haben wir ein Dreivierteljahr vor Corona abgeschnitten, die letzten Zöpfe. Und das Corona hat nämlich genau das gezeigt, was ich da immer noch sehe und was du gerade auch beschrieben hast, nämlich die vorher halbwegs von dem ganzen Konstrukt unterrichten, sehe ich, es ist was völlig anderes außen vor, weil du hast so eine gewisse Fluktuation, Kontinuität. Aber vorher ist ja eine Willkürlichkeit teilweise gewesen, weil Plattenfirmen hast du nicht mehr so als Kunden, weil wenn wirklich Künstler groß gemacht werden, dann kaufen Plattenfirmen fertig vollendete Künstler bei irgendeinem Produzenten, der da sein Geld oder seine Zeit investiert hat, was er vorher über andere Sachen über Jahre verdient hat. Das heißt, du hast als Dienstleister schon gar keine Kunden mehr gehabt, außer der Endkundenmusiker, die einfach entweder, wenn sie es privat gemacht haben, nicht bereit waren, Geld zu investieren, richtig. Habe ich auch viele Fälle gehabt, da hatte dann die Musiker in der Band hatten für mehr als 10.000 Euro Equipment, aber 3.000 Euro eine CD-Produktion. Ist einfach so. Die Wertigkeit ist nicht gesehen worden.
Ja.
Und es gab aber viele, die haben das immer noch. Ich hatte auch so Leute auch bei mir in meinen Workshops, die haben dann gesagt, ich steige jetzt aus meinem Beruf aus, mach nur mein Studio. Haben komplett auf Kante gelebt und Corona hat das schonungslos offengelegt, weil von heute auf morgen alles weg war. Weil einfach keine Rücklagen möglich waren. Das Geschäftsmodell hat eigentlich nur noch so unter Hochspannung funktioniert.
Ja.
Ja, und das hat's einfach total zersemmelt. Und das Traurige ist halt, dass viele, die das noch mit Herzblut gemacht haben und vor allen Dingen auch noch gute Sachen gemacht haben, da auf der Strecke geblieben sind. Aber du, es ist halt, guck mal, das ist genau dasselbe wie, wie Musik für Film und Video. Also ich erinnere ganz mich genau, noch, als ich noch aktiv tätig war, da gab's noch das Business, mach GEMA-freie Musik, also lizenzfreie Musik, hau die jetzt zu den großen Anbietern, damit kannst du Geld verdienen. Ist zwar auch Musik am Fließband produzieren, aber die wird dann vielleicht 10 Jahre immer wieder mal genutzt.
Ja.
Der Markt ist auch tot.
Ist vorbei.
Der ist durch KI mittlerweile komplett tot.
Ja.
Und der nächste Markt ist der Sprechermarkt. Ich habe die
ganz
Tage von einem, alten Weggefährten, mit dem wir früher super viel auch gemacht haben, der so erfolgreich als Sprecher war, für große Marken gesprochen hat, Werbung, E-Learning und Ähnliches, der relativ viel auch bei unseren Hörspielen gemacht hat, der eine kleine Agentur hatte, wo uns auch Sprecher besorgt hat für die Hörspiele. Da habe ich durch Zufall bei Facebook, habe ich nochmal reingeguckt, hat jemand einen Zeitungsartikel, eine Fernsehreportage geteilt, wo er interviewt wurde. Der ist aktuell kurz vor der Insolvenz. Er sagt, er sieht auch keine Zukunft mehr, ist jetzt gerade orientiert sich anderweitig. Also von der Agentur, / Sprecherstudio vor 6 Jahren, wo es Bombe bei ihm lief und ich wusste, wohin, ist er jetzt im Prinzip vor der Insolvenz wegen KI stimmen, weil die Unternehmen, wenn sie ihn buchen, die Preise nicht mehr bereit sind zu zahlen.
Ja.
Oder sie sagen, wir zahlen dir einmalig 5.000 Euro, um deine Stimme zu klonen.
Genau, dafür kriegen wir deine Stimme. Ist das jemand, der auch für die Deutsche Welle spricht?
Nee, es ist nicht der, der bei uns in der Gegend wohnt. Der ist schon lange raus, der ist in Rente.
Nee, den meine ich gar nicht. Nein, okay.
Gut. Nee, also, ja. Nee, das ist der nicht. Aber es trifft alle. Und ja, das Verrückte genau. ist, ein Freund von uns, der war früher Arte, ZDF, Deutsche Welle, Deutschlandfunk, der wohnt hier zwei Dörfer weiter. Der ist Mitte 70 mittlerweile, der ist schon lange in Rente. Hm. Der hat uns, kurz nach Corona war mit dem Essen, hat er gesagt, das Thema KI kommt gerade. Auf 23 war das so. Was bin ich froh, dass ich in Rente bin? Das wird uns alle den Kopf kosten.
Ja, ja,
und
ja.
Jetzt wäre der Punkt, wo eigentlich, und das ist übrigens auch meiner Meinung nach einer der großen Mankos der Musikindustrie, oder nein, Musikindustrie nicht, der Musikerszene, man hält nicht zusammen, sondern gerade in Deutschland ist man vor allen Dingen gegeneinander. Und er sagte, das ist in der Sprecherbranche auch sehr stark, anstatt man jetzt mal sagt, unser gemeinsamer Feind ist die Entwicklung KI, dagegen können wir nichts machen, aber wie können wir für uns die Sachen gestalten, wird gegeneinander gearbeitet. Und er sagt, das wird der Sprecherbranche das Genick brechen. Das war seine Einschätzung damals.
Ja,
und viele haben Kopf
sein.
In Sand gesteckt, sagte er. Ne? Ja, mich wird es nicht treffen. Ja, und die hat es aber auch getroffen.
Also mittlerweile kriege ich das so mit, dass die Synchronsprecherbranche da schon versucht, die Reihen zu schließen sozusagen. Und dann.
Aber der Zug ist abgefahren.
Ja.
Der Zug ist abgefahren.
Nein,
ist zu spät.
Also das stimmt. Ich meine, es gab ja dieses ein furchtbares Beispiel von irgendeinem polnischen Film, der dann auf Deutsch mit KI-Stimmen gesetzt wurde. Ja, der war, glaube ich, zwei Tage in der ARD-Mediathek abrufbar und war aber so grottenschlecht gemacht. Also, aber das ist auch schon wieder, der ist bestimmt schon wieder ein halbes Jahr oder Jahr alt. Das heißt, wenn man das heutzutage machen würde, wäre das mit Sicherheit schon eine ganz andere Geschichte. Weil diese Fortschritte, was KI angeht und gerade Stimmgeneration da, ne, also dass man sowas generieren kann, das ist ja, also das entwickelt sich so schnell. Wenn ich mir alleine angucke, so einer der Marktführer da, was die jetzt alles anbieten, die bieten auch mittlerweile an, dass du ein Buch als Hörbuch direkt produzieren kannst und musst quasi nur den Buchtext eingeben und sagen, welchen Sprecher du haben willst und den Rest macht dann die KI. Ne? Fertig. Und nicht mehr nur ein paar Sätze, sondern jetzt eben wirklich ganze 600 Seiten Buch oder so. Und das ist natürlich schon großer Schlag für alle, die mit ihrer Stimme dann da auch Geld verdienen. Ne? Also, ja.
War aber absehbar. Ist, also sorry, muss ich echt sagen,
ist
da
total
hätte man vor drei, vier Jahren
gewesen. Genau.
Nicht den Kopf ins Sand stecken
dürfen.
Es gibt
jetzt große Bemühungen, da eben noch trotzdem irgendwie als Sprecher da noch davon zu profitieren. Aber ich sehe das auch, ich sehe das schwer. Also, weil in der Regel, wenn du, gerade wenn du Dokumentationen hast oder sowas, dafür brauchst du keine besondere Emotionalität in der Stimme. Da kannst du auch das relativ, ich sag mal, ohne größere Probleme kann man das so produzieren mittlerweile, dass da eine KI-Stimme einfach einen Text abliest. Hm. Das funktioniert. Bei wirklich guten schauspielerischen Filmen kann ich es mir vorstellen, dass das noch ein bisschen dauert. Aber auch das wird kommen, weil mittlerweile gibt es ja auch Funktionen schon, dass keine Ahnung, zum Beispiel berühmte Schauspieler in ihrer Landessprache das normal spielen und sprechen und es dann eine Übersetzungsfunktion gibt, mit der dann quasi mit der eigenen Stimme dieses Schauspielers das synchronisiert wird in jede beliebige andere Sprache. Und sobald das er ist, ist ja quasi der deutsche Synchronmarkt sowieso hin. Weil man muss ja auch sagen, der deutsche Synchronmarkt ist mehr oder weniger eine Besonderheit im internationalen Feld.
Wollte ich gerade sagen, der ist einzigartig.
Genau, weil es eigentlich in keinem Land so eine gute Synchronisationsarbeit gibt wie in Deutschland. Und in den meisten Ländern ist es ja so, dass der Film im Original läuft und dann mit Untertiteln oder es ist vielleicht mal von drei Sprechern übersetzt, dass man so drei unterschiedliche Charaktere hat. Aber wirklich diese Akribie und diese Genauigkeit, wie sie also bei deutschen Synchronisationen ist und dass es dann auch ja eigentlich mindestens so eine schauspielerische Leistung ist, wie im Original sozusagen. Das, also manche Synchronisationen sind ja tatsächlich auch besser als das Original. Also Ne?
Und die Stimmen sind charakteristischer. Ne? Ja, gibt es ja richtige Stars. Ne?
Also Manfred
Lehmann oder Christian Brückner.
Genau. Ja, oder Dietmar Wunder. Ne? Also, wenn man sich das so anschaut, was es da für tolle Menschen gibt, die ja nun wirklich quasi besser zu dieser Person, die man da sieht, passen von der Stimme her als die Person selber. Das ist ja faszinierend. Mhm. Ne? Also,
ja. Ja, ich liebe Detlef Bierstedt, Stimme von George Clooney.
Ja, sehr gut.
Joanna und ich, wir haben einige, also wir hören ja gerne Hörbücher auf unseren langen Autofahrten, haben uns irgendwie so auf Epoche 13. bis 16. Jahrhundert, England, Frankreich, diese ganzen historischen Romane, ich weiß nicht, wie oft ich schon die ganzen Königsgeschichten da von verschiedenen Autoren gehört habe, finden wir einfach total spannend. Vielleicht kommt auch da so ein bisschen meine Frankreich-Liebe her oder die Affinität. Und da gibt es sehr viele, die Detlef Bierstedt gesprochen hat. Und mittlerweile suchen wir, weil wir schon alles so kennen, was so Rang und Namen hat, suchen wir einfach nur nach Hörbüchern, die er gesprochen hat. Und das Thema ist dann, ja, irgendwo eine spannende Geschichte, aber Hauptsache er spricht's, ne?
Ja, ich meine, es ist natürlich auch so, es gibt so unverwechselbare Stimmen, die nun wirklich auch auf irgendeine ganz subtile Art menschliche Gefühle ansprechen, das ist faszinierend. Also es ist ja auch, das ist ja wie ein Instrument, das ist eine Kunst, das so zu können und und das so zu machen. Und noch ist die KI nicht so weit, aber es dauert nicht mehr lange. Also da wird's.
Zumal die Stimmen ja auch geklont werden, ne? Also Hans Clarin ist das beste Beispiel. Also genau, scheideten sich die Geister ja auch. Der war ja die Stimme von Pumuckl. Interessanterweise habe ich gelesen, Pumuckl wurde unter anderem deswegen auch nicht weitergeführt damals, weil er sich geweigert hat, weiter zu sprechen, weil er nicht mehr konnte, weil es seine Stimme ruiniert hat.
Genau, weil es zu anstrengend war. Genau, das habe ich
auch
gehört.
Genau, und dann gab es ja diese Neuverfilmung von Pumuckl und da haben sie einen deutschen jungen Schauspieler, also als Synchronsprecher genommen, der ihn gesprochen hat, von der Performance halt nah dran, aber nicht mit der Stimme. Aber er hat die Performance geliefert und dann haben sie per KI und Erlaubnis der Erben von Hans Clarin, haben sie dann quasi sein Stimmmodell draufgelegt, dass es nach Hans Clarin klingt.
Ja, krass. Ja. Ja, das geht alles, ne? Mittlerweile. Also ist ja auch faszinierend, ja. Aber es wird irgendwie so kommen, ne? Also wenn ich jetzt mal so überlege mit meinem Märchen-Podcast, da das spreche ich alles noch selber ein. Aber ansonsten.
Ja, aber ist ja auch deine Leidenschaft, oder nicht? Ist
ja
nicht
natürlich, dein Hauptalter. Das mache ich ja gerne.
Ja.
Das ist. Also wenn, klar. Aber es könnte ja auch meine Leidenschaft sein, mit KI rumzuspielen. Ne? Geht ja auch.
Stimmt auch. Ja. Wäre noch nicht so schön, definitiv. Hör mal, du hast eben was gesagt, weil so ein bisschen über Video können wir ja schon sprechen.
Ja,
wobei sie nicht erzwingen müssen. Heute ist ja der Vogelfrei-Podcast quasi. Ich hoffe mal, alle, die zuhören gerade, finden es trotzdem spannend. Also wir könnten, wie gesagt, also wenn wir schon reingehen würden in Anekdötchen, die wir erlebt haben, da sind wir morgen noch dran. Aber du hast eben was Schönes erwähnt, und zwar, dass immer mehr deiner Schülerinnen und Schüler sagen, oh, ich habe eigentlich keinen Bock, in der Band zu spielen und live. Glaubst du, das hat auch ein bisschen damit zu tun, weil was mir auffällt, wenn ich mal auf YouTube unterwegs bin, es gibt unfassbar viele gute Musiker. Ich erinnere mich noch an einen gemeinsamen bekannten Freund von uns, mein ehemaliger Mitarbeiter, der Jan. Auch ein guter Musiker, Bassist. Der meinte irgendwann zu mir, Florian, ich bin kurz davor aufzuhören, Bass zu spielen, weil ich habe jetzt, wenn du guckst, wie viele unfassbar gute, unbekannte Bassisten, da denke ich mir immer, ich bin ja gar nichts. Ne? Also das suggeriert der YouTube teilweise auch, weil es einfach so wahnsinnig viele gute Leute gibt, die vorher kein Mensch gesehen hätte, weil sie halt zu introvertiert sind oder einfach nicht in der Band spielen wollten und konnten.
Ja.
Glaubst du, die Entwicklung bei dir in der Musikschule kommt daher, dass da jetzt quasi durch YouTube eine Art Vorbild geschaffen wurde, dass die Kids sagen, hier, ich möchte gar nicht in die Band gehen, ich möchte gut spielen können, mich dann aufnehmen und bei YouTube präsentieren, weil es gibt immer mehr davon, die teilweise ihre eigene Musik so präsentieren, teilweise gibt es welche, die machen zum 100. Mal das Gleiche, also irgendwelche Soli von bekannten Liedern nachspielen oder Playalongs und dann Show dazu machen. Ja. Also ich habe das Gefühl, es wird immer mehr, und das finde ich gut, weil es für junge Musiker wieder eine Chance ist, Sichtbarkeit zu erzeugen und natürlich auch mal Geld zu verdienen. Gibt immer mehr, die sich als Einzelkünstler oder als Band auf YouTube präsentieren und darüber halt eine Bekanntheit erreichen. Glaubst du, das hat bei deinen Schülerinnen und Schülern schon einen Einfluss?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, es ist immer so, dass das von dem Medium bestimmt wird, dass eben, ich sag mal, das Kernmedium des Rezipienten sozusagen ist. Also wenn ich zurückgucke in den 80er Jahren, ganz früh, als ich auch noch Kind war tatsächlich oder Jugendlicher, da war es so, dass man eben unbedingt mal eine Platte aufnehmen wollte. Und dann war es so, dann wollte man eine CD aufnehmen und Auftritte spielen. Klar, das waren so die Sichtbarkeitsmomente. Dann Spotify. Will ich meinen Song auch mal bei Spotify haben? Geht mittlerweile auch. Dann YouTube. Ich möchte gern meinen Song bei YouTube haben. Ja, also ich glaube, hängt ja immer von dem Grundcharakter des Menschen ab, der da Musik machen möchte. Manche machen das, glaube ich, wirklich ganz für sich selber, die das so machen, dass sie sagen, ich brauche das auch gar nicht aufnehmen oder sonst was. Ich setze mich da dran an mein Instrument und dann spiele ich und dann bin ich damit glücklich und zufrieden. Das funktioniert, glaube ich, in ganz vielen Fällen. Andersrum, was diese YouTube-Videos angeht, es ist ja, auch da sind wir wieder bei der Sache, es ist weder technisch noch von der Anwendbarkeit heute in irgendeiner Art und Weise schwierig, ein YouTube-Video zu produzieren. Und ich glaube, da gibt's auch ähnlich romantische Vorstellungen wie über den Job des Influencers, ne? Dass man einfach sagt, ich setz mich da hin und spiele auf meiner Gitarre da 2-3 Töne und dann finden das alle toll und dann kriege ich ein Angebot von irgendeiner großen Gitarrenmarke, die mich da sponsern wollen oder irgendwas. Mhm. Das ist ja auch schön, weil im Grunde hast du ja dadurch irgendwelche Vorbilder. Früher gab es dann eben Bands oder Musiker, wie wir eben auch hatten. Ne, du hattest gesagt, hier Steve Lukather. Ich habe gesagt, John Lennon zum Beispiel oder Leland Sklar. Und das sind dann eben auch Menschen, bei denen man ja sieht, was die machen. Und das bringt einen dann dazu, das so ein bisschen nachzueifern oder eben zu sagen, oh, das finde ich toll bei dem, dann gehe ich in diese Richtung vielleicht auch rein oder sonst was. Es gibt ja auch Negativbeispiele, klar, dass man da sagt, also ich würde jetzt nie Heavy Metal machen. Gibt's ja auch Leute, die das sagen. Weil ich mag das nicht, weil. Na? So, okay, aber ist ja Geschmack. Und also ich glaube, diese ganzen Sichtbarkeitssachen kommen eben daher, dass sich die Menschen jetzt einfach unterschiedliche Möglichkeiten erschaffen, sichtbar zu werden. Wenn es eben nach wie vor kein YouTube gäbe oder kein Spotify, dann würden, glaube ich, viel mehr junge Menschen auch noch in der Straße irgendwo sitzen und Straßenmusik machen, wie es in den 90er Jahren zum Beispiel war. Und dann darüber versuchen, eben etwas bekannter zu werden oder vielleicht mal eine CD oder sowas oder eine Kassette zu verkaufen, sowas. Und heutzutage brauchst du ja aber dafür nicht mehr aus dem Haus gehen. Das ist eigentlich schade. Ja. Weil also so nervig wie manche Straßenmusikerinnen und Musiker vielleicht früher mal waren, aber es hat ja schon irgendwie was gemacht mit der Stadt. Und das war schon schön. Und dass jetzt eben das nicht mehr so sein muss oder so. Es ist, da bin ich, glaube ich, ein bisschen romantisch und auch schon alt, wenn ich das jetzt so sage, dass das damals ja so schön war. Früher war das ja schön. Ja, früher war auch viel Scheiße, aber naja, ne?
Aber vor allen Dingen war früher mehr Lametta, ne? Also muss man auch sagen.
Das stimmt. Lametta habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Ja.
Früher war mehr Lametta. wenn ich mich mal so erinnere, vielleicht sicherlich auch ein bisschen romantisch verklärt, aber ich habe letztens mal noch mit jemandem drüber gesprochen, der ähnliche Generation ist. Ich weiß noch, also ab der 11. Klasse ist mir das bewusst geworden, so die letzten 6 Wochen vor den Sommerferien hat bei uns irgendwie regelmäßig, gab es so ein paar, so ein Schützenhalle, Sportverein und so, jedes Wochenende Partys gegeben. Das waren meistens 18. Geburtstag von ein paar Leuten, die zusammengetan haben. Oder um Geld zu verdienen für die Klassenfahrt oder für Abifeier. Ja. Da gab es relativ viel. Ich bin in der Stadt auf die Schule gegangen, in der kleinen Stadt, aber außenrum auf dem Land solche Partys. Und da gab es keinen DJ. Also DJs gab es schon, aber das hat in Clubs stattgefunden, ne, so Großraumdiskotheken. Da gab es später am Ende, dann bis morgens um 2, wenn es überhaupt so lang sein durfte, wegen der Location, gab es noch einen DJ, aber das Happening waren immer mindestens 2 Bands. Da gab es dann eine Handvoll, so 5, 6 Bands lokal in der Gegend. Meine Band gehörte damals auch dazu. Und das war einfach normal, dass sich Jugendliche damals so ab 16 da getroffen haben. Natürlich Party machen, einen trinken. Das war auch die Grunge-Zeit, Alternative Rock. Ne? Ja. Da war ja natürlich auch handgemachte Musik. Das andere Extrem war halt Techno und House. Ja. Das fand in den Clubs statt. Was ich aber sagen will, ist, da war das einfach eine normale Kultur, dass man halt auch unter Teenagern und Twins Musik gemacht hat. Und die ist ziemlich, also ich habe mal geguckt, ob es überhaupt noch Locations gibt. Und das habe ich mal gelesen, war in vielen Städten der Killer auch für diese, sag ich mal, musikalische Szene, dass die Locations zugemacht wurden, also beziehungsweise Kneipen keine Bands mehr haben spielen lassen, wegen immer mehr Beschwerden von Anwohnern, bis hin zu Jugendzentren, die zugemacht haben und. Also dass in den Städten und so gar nicht mehr die Möglichkeit so sind wie früher. Es seien jetzt professionelle Live-Clubs, findet es natürlich in Köln und Berlin ohne Ende.
Ja, ja, natürlich.
Aber
ja,
dieses Kleine, wo du als Band mal so spielst, genau, das ist halt dieses, eine andere kulturelle
Entwicklung. Wo ich am Anfang sagte, diese Kellerkonzerte, ne? Sowas auch.
Genau.
Oder eben, wie du auch sagtest, in der Schützenhalle oder sonst was. Aber das zieht sich auch durch. Ich meine, ich habe früher sehr viel auch auf Hochzeiten gespielt. Und also eigentlich jedes Wochenende. Ein oder zwei Hochzeiten. So. Und da war es eigentlich so, dass du, wenn du eine normale Hochzeit gefeiert hast, also mit normalem Budget, hast du eine Band gehabt, die da gespielt hat. Heute ist, ich würde sagen, mindestens 80% der Hochzeitsfeiern finden mit DJ statt und nicht mehr mit Band. Ja.
Klar.
Ja.
Also, der Rest ist ja schon so teuer. Der ganze Shishi außenrum.
Naja,
mein Bruder,
du,
ordentliche fünfstellige Summe, ne?
Ja, ja, ja. Ich meine, ich habe gut reden, ich vermiete ja Fotoboxen. Also insofern hat früher keiner gehabt, ne? Hat auch früher keiner gebraucht, aber ist egal, ist jetzt so, gehört jetzt dazu. Genauso Papeterie, also Einladungskarten oder sonst was. Unsere Hochzeitseinladungskarte vor 27 Jahren war, ich glaube, die habe ich selber ausgedruckt. Und dann war da ein Bild drauf. Und da war ich ganz stolz, dass ich einen Farbdrucker hatte. Und dann haben wir die geknickt und eingetütet und dann kamen trotzdem Gäste. Obwohl die nicht quasi schön designt waren. Aber sie waren.
Es war ja auch kein Wettbewerb damals. Nee. Also ich habe es von meinem Bruder mitbekommen. Er hat immer gesagt, ist nicht so. Aber so unterschwellig habe ich immer mitbekommen, dass so, nicht Vergleich, aber die haben das so gemacht, so wo ich dachte, ich habe auch ein paar andere Hochzeiten in den letzten 7, 8 Jahren von jungen Leuten miterlebt. Wo ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, es ist kein bewusster Wettbewerb, aber unbewusst schon, weil die anderen haben ja auch so gemacht. Also ja.
Ja, und Musik, also das
hat nie mit Band stattgefunden. Nie.
Druck. Ja, das stimmt.
Genau.
Schon. Ja.
Und es war immer nur DJ. Ich habe keine Hochzeit. Ich war noch nie auf einer Hochzeit. Ich bin jetzt nicht die letzten 20 Jahren, war ich vielleicht 5-mal auf einer Hochzeit. Ich war noch nie auf einer Hochzeit mit einer Band.
Ich schon.
Das aber fällt mir gerade ein. Also in den 80ern. In den 80ern, 90ern als Kind, ja. Ja, aber es ist Wahnsinn. Hat sich echt viel verändert, muss man echt sagen. Und ja, auf der einen Seite ist es gut, dass es YouTube und sowas gibt, damit Musiker und Kinder, die Musik machen, wieder eine Möglichkeit haben. Auf der anderen Seite, es verändert sich halt alles. Ich kann es auch nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich möchte Musik machen, ohne auf die Bühne zu gehen. Ich hatte früher den großen Drang auch nicht, aber du hast eine Band gespielt, um auf der Bühne zu sein. Ey, wenn mir jetzt heute einer erzählen würde, warum steigst du? Ich habe mittlerweile ja 25, 26 Gitarren und Bässe. Ist ja meine neue Leidenschaft. Wobei ich da auch nur Gebrauchte kaufe und auch nicht so das High-End-Zeug logischerweise, sehe ich überhaupt nicht ein. Ist ja dann doch nur totes Holz. Aber ich mag, du kennst meine Gitarren ja, sind ja teilweise auch schräge. So Sparkle, nix. Metallic und so. Mhm. Ich mag das anzusehen manchmal und ich spiele auch. Hab mir so ein paar Jugendträume erfüllt endlich mal. Das ist ja echt so wie dieses Sprichwort. Wenn du jung bist, hast du Zeit, aber kein Geld. Ne? Wenn du älter bist, hast du Geld, aber keine Zeit.
Ja.
Ja, wem erzähle ich das? Aber ich hab da Freude dran, aber wenn mir jetzt einer sagt, ich bin schon oft gefragt, warum spielst du nicht in der Band? Um Gottes Willen, ey, oh, dieses, also allein du kennst ja auch diese Diskussionen, die immer entstehen, weil wenn es nicht eine professionelle Band ist, wo man sagt, okay, wir haben ein wirtschaftliches Ziel, weil letzten Endes berühmt sein ist kein, das ist ja auch nicht bei allen in der Band. Warum sind viele auseinandergegangen? Viele sprechen ja gar nicht drüber. Es ist wie in einer Beziehung. Ne? Aber ich habe Bands kennengelernt, die haben gesagt, wir haben uns zusammengetan. Nicht, weil wir die Buddies aus der Kindheit sind, sondern wir haben ein Ziel. Wir möchten Musik unser Geld verdienen. Also es gibt ein wirtschaftliches Ziel. Wir haben den Rahmen geschaffen, unseren Musikstil. Wir haben die Rollen klar verteilt. Das ist für uns eine Arbeit und keine reine Selbstverwirklichung. Das wäre was anderes, weil es eine Sinnhaftigkeit hat. Aber eine Hobbyband hat für mich keine Sinnhaftigkeit, weil du hast monatelang Stress, musst dich mit Leuten auseinandersetzen, mit denen vielleicht, das sage ich aus Erfahrung mit Bands, ich habe mit vielen Bands gearbeitet, die das nebenberuflich gemacht haben, auch welche, die gut Geld als Coverbands verdient haben, aber fast nie war es so, dass alle an einem Strang gezogen haben. Und deshalb gab es halt immer Befindlichkeiten, weil du dann mit Leuten zusammen etwas intensiv machst, mit denen du dich privat vielleicht sonst nicht treffen würdest. Ja. Muss nicht immer so sein, aber das ist halt häufig der Fall. Und dann dafür, dass du so alle paar Monate einmal für 2 Stunden auf der Bühne stehst, hätte ich gar keinen Bock.
Ja, also ich möchte gerade nochmal auf dies zurück, was wir eben hatten, nämlich dieses, das hat mich noch ein bisschen beschäftigt, dieses mit dem, dass du fragtest, ob denn nicht dann durch YouTube Leute da sozusagen auch ein bisschen, wie soll man sagen, desillusioniert sind, weil du das ja mit Jan vorhin
erwähnt hattest. Ja, ich stehe ja motiviert eher, dass sie ja, was machen wollen, ja, aber halt nicht mehr
auf der Bühne. Aber vielleicht auch, boah, so gut werde ich ja nie, sowas. Und
ach, das meinst du?
Okay. Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt beim Musikmachen ist ja dieses Einschränkung setzt Kreativität frei. Das heißt, indem ich meine Ressourcen verschmälere sozusagen, bin ich in der Lage, mit dem, was ich dann noch zur Verfügung habe, besser umzugehen, weil ich nicht so viel entscheiden muss, was ich jetzt anwende. So, in dem Moment, wo ich YouTube auch zum Beispiel zum Lernen nehme für Instrumente, kann ich ja als Laie im Grunde gar nicht unterscheiden, was ist jetzt eigentlich für mich geeignet. Weil manche Sachen sind vielleicht viel zu hoch, manche sind viel zu einfach. Wie kriege ich das alles sortiert? Ne, das ist immer ein großes Problem auch. Ich habe auch viele Schüler, die dann kommen und sagen, ja, wir wissen gar nicht, wie wir da jetzt, oder ich weiß gar nicht, wie ich da rangehen soll. Ich habe das da und damit versucht, aber da habe ich das nicht verstanden. Ja, kannst auch nicht verstehen, weil da fehlen dir 3 Stufen darunter erstmal noch. Und ja, wenn du die hast, dann kannst du das verstehen. Aber diese Sachen zum Beispiel dann auch erstmal kennenzulernen und dann von sich selber überhaupt erstmal zu erfahren, dass es da zwar einen riesigen Vorrat an irgendwas gibt bei YouTube, aber nicht alles für mich geeignet ist, das ist auch ist zum Beispiel auch ein wichtiger Lernprozess, ne? Und da glaube ich auch, dass das eben zum Beispiel auch Aufgabe von Lehrern oder auch von Beratern oder sonst was ist, eben das rauszufinden, was für diese Person in diesem Moment gerade genau passt. Und dafür braucht man einerseits viel Erfahrung, dafür muss man aber auch sich trotzdem weiter informieren über das, was neu dazukommt. Und im besten Fall bist du ja nicht jemand, der irgendwem anderen da was reinprügelt und was beibringt, sondern du zeigst Möglichkeiten. Und diesen Möglichkeiten, aus dem Vorrat, den du da anbietest, wählt sich dann dein Gegenüber das aus, was für sie oder ihn gerade in dem Moment das Passende scheint. Und dadurch entwickelt sich sowohl was bei demjenigen, der deine Leistung anfragt, als auch bei dem, der die Leistung erbringt. Weil du natürlich jedes Mal wieder eine andere Nuance von irgendwelchen Kommunikationswegen oder sowas kennenlernst. Und das ist, finde ich zum Beispiel ganz spannend, jetzt komme ich gerade mal wieder schnell auf das Thema Video, weil ich finde, dass das bei Videos deutlich intensiver noch funktioniert, weil man noch fokussierter ist auf diesen einen Bereich, als wenn man in Präsenz was macht. Also ich finde, dass beim lange Zeit hatte ich, wie soll ich sagen, Zweifel, ob Online-Unterricht zum Beispiel funktioniert für Musikinstrumente. Ich habe aber den Eindruck, dass dadurch, dass man reduziert ist, also zum Beispiel, wenn von Schülerseite die Tonqualität her nicht so gut ist, weil der eben einfach nicht so gutes Equipment hat und nimmt nur über einen Laptop auf oder sonst was, oder die Kamera ist nicht so gut oder irgendwas, dann sorgt das bei beiden Seiten dafür, dass man sich viel mehr auf das fokussieren muss, was der da tatsächlich macht. Dadurch, glaube ich, ist es für beide Seiten dann auch so, dass man viel detaillierter an Sachen rangehen kann, als wenn ich das in Präsenz machen würde, weil da viel mehr Ablenkungsfaktoren da sind. Und das finde ich eigentlich total spannend, weil ich bisher dachte, Musik wäre eher ein Präsenzding, dass man also in Präsenz das besser machen kann. Aber ich stelle immer mehr fest, dass eben, wenn eine gewisse Distanz dazwischen ist, die aber trotzdem den Fokus behält, funktioniert das ganz hervorragend. Ja? Und das ist
zum Beispiel auch was.
Bitte, ja.
Es fällt mir gerade ein, weil das haben mir wirklich schon viele Kunden gesagt. so im Gespräch, im Beratungsgespräch, so dass sie festgestellt haben, dass sie lieber eine halbe Stunde einen Videocall im Team machen, auch wenn alle im Gebäude sitzen,
ja,
als sich in einen Konferenzraum zu setzen. Weil da wird es eher zu einem Gelaber, wo es dann dauert und. Aber eine halbe Stunde Videocall, das ist ja auch ein Termin, der klar im Kalender ist,
ja,
ist nicht bei allen so, aber bei vielen Leuten etwas, was viel effizienter funktioniert.
Hat, glaube ich, auch was mit der Persönlichkeit zu tun. Aber ich glaube auch einfach durch dieses neue Medium jetzt Videokommunikation ist es eben so, dass man da auch sich anders drauf fokussiert als jetzt in einem beiläufigen oder vermeintlich beiläufigen Gespräch mal gerade so, ne? Also deswegen denke ich schon, dass da schon viel mit zusammenhängt, ja.
Aber ist spannend, was du halt gesagt hast, das triggert bei mir gerade eine Erfahrung, eine Erinnerung, das Thema Reduktion und setzt Kreativität frei. Ich kann mich noch an mein Studium erinnern. Das war ja sehr praxisorientiert auch. Und wir durften erst, nachdem wir gewisse Prüfungen gemacht haben, halt auf die nächste Stufe von Equipment. Also ganz am Anfang war nur ein Computer. Ich meine, das war 1998, da war wirklich noch alles neu. So ein ganz kleines, rudimentäres, digitales Mischpult, was nichts konnte. So, und an die tollen, heißen Sachen, den heißen Scheiß, durften wir erst nach einem halben Jahr, nachdem wir gewisse Prüfungen hatten. Was dazu auch führte natürlich, dass wir die Geräte richtig bedient haben. Aber einer meiner Dozenten, der sagte damals, das fand ich sehr gut, er sagte, wenn du auf diesem Kackding da schaffst, halbwegs was Vernünftiges hinzukriegen, dann beherrschst du die Methode und dann ist die Technik danach irgendwann völlig egal. Und das ist etwas, was ich auch relativ schnell verstanden habe, was mir immer wichtig war. Das ist eigentlich Beiwerk, die Skills sind die wichtigsten Sachen. Und mein damaliger Mentor, der Uli, einer meiner Dozenten, mit dem ich auch dann danach noch zusammengearbeitet habe, der sagte auch immer, es ist völlig egal, wenn du das kannst, dann kannst du es auf einem billigen oder einem guten Gerät, aber wenn du es auf einem billigen lernst, ist wie alle großen Gitarristen haben mit irgendwelchen billigen Schrottgitarren angefangen, wo sie richtig arbeiten mussten, alle Musiker eigentlich. Und was habe ich erlebt über Jahre in meinen Workshops, das sind Leute, die halt, der Klassiker war, die haben als Teenager Gitarre, Bass, Schlagzeug gespielt, Keyboard. Kinder sind groß, Firma läuft, Karriere läuft. Die sind meistens Mitte, Ende 40, Anfang 50. Das meine ich jetzt völlig wertfrei, das ist wirklich eine Erfahrung. Sie wollen jetzt mal wieder Musik machen. Sie haben Geld, also kaufen sie sich von allem möglichst das Beste. Also jetzt nicht absolut High-End, aber ne, gehobene Mittel- bis Oberklasse.
Ja.
Habe auch viele Schulungen dann in solchen Privatstudios gemacht, in solche Studios, Tonstudios auch eingerichtet. Und da ist nämlich genau das passiert, was du eben beschrieben hast, in der anderen Richtung. Überforderung von zu vielen Möglichkeiten, sehr hohes Qualitätsniveau, trotzdem halt auch wenig Zeit.
Ja.
Und das fand ich immer so pervers, dass die Industrie, das haben die eine Zeit lang sehr aggressiv gemacht, weil natürlich die professionellen Usern sind den Herstellern von Equipment immer mehr flöten gegangen und zwar immer mehr der B2C-Kunde. Und sie haben lange Zeit sehr stark geworben damit, kauf das und dann kannst du das. Also nicht direkt, aber unterbewusst.
Genau,
na, also diese gekaufte Kompetenz dafür,
dass du dass das von selber funktioniert. Genau.
Ja, genau. Mhm. Und die fehlende Reduktion hat aber dafür gesorgt, dass sie völlig überfordert waren.
Führt zu einer Schockstarre.
Mit der Menge an Tools.
Oder Frustration, genau. Einfach weil die Anwendbarkeit nicht da ist und ja. Dann, also es gibt nichts Schlimmeres, als frustriert an einem Instrument zu sitzen, finde ich.
Oder überhaupt an Technik, ja, oder so.
Oder
ne?
Überhaupt mal, frustriert, genau. Hatte noch nicht das Problem und sitzt vor einem Drucker und der druckt nicht. So,
genau,
und dann sitzt du davor und denkst doch nur, also du ballst noch nicht mal die Faust in der Tasche. Aber das wäre dann eben auch noch wieder so ein Moment, um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, wo ich mir dann die Weisheit wünschen würde, zu wissen, okay, das Ding funktioniert einfach nicht, ich muss das austauschen. Na, so.
Genau. Liegt gar nicht an einem selber, ja, ja.
Nee, ich bin's nicht. Das Ding ist einfach nicht so funktional. Ja.
Ja, definitiv. Mensch, jetzt haben wir 1:36, ist mein längster Podcast.
Das tut mir leid, musst du kräftig schneiden.
Ach nein, ich schneide gar nicht, so bleibt alles schön, wie es ist. Ne? Wer bis hierhin durchgehört hat, der kriegt ein Sternchen ins Hausaufgabenheft. So eine Sonne für besonders zähes Durchhalten.
Ja, von mir aber auch. Aber echt, das ist eine Leistung. Mhm. Glückwunsch.
Ja, du mein Lieber, es war mir eine große Freude. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Ja. Genau, eine Sache, weil wir eben darüber gesprochen haben, lieber im stillen Kämmerlein spielen. Ich mache das, wenn ich spiele, ab und an auch. Ich habe einen einzigen Herzenswunsch noch. Also das ist wirklich seit meinem 40. Geburtstag wächst das. Ich muss noch gucken, was meine Frau davon hält. Bei leichten Andeutungen dazu war sie nicht so begeistert, aber wenn ich sage, das ist wirklich mein allergrößter Wunsch überhaupt, Also ich möchte meinen 50. möchte ich feiern, vernünftig. Also was vernünftig, aber ne, weiß ja, unsere Geburtstagspartys sind so schon immer relativ groß.
Ja.
Möchte ich am 50. auch. Eine gute Freundin von uns, die hat auch eine Location, eine sehr schöne, wo man das machen kann. Also das ist auch schon gesetzt. Und mein ganz großer Wunsch ist, jetzt kommt, ich möchte zumindest mit den Musikern, mit denen ich noch Kontakt habe aus alten Zeiten, viele sind es nicht mehr, aber die wichtigsten auf jeden Fall, da gehörst du auch dazu, möchte ich auf meiner Geburtstagsparty, wenn es so eine Handvoll Songs ist, gemeinsam spielen. Und zwar so meine Lieblingssongs. So. Oder sagen wir so, die machbar sind, ohne Proben. Ne? Du weißt ja, der alte Spruch der Jazzmusiker, wer probt, fällt den Mitmusikern in den Rücken. So, das wäre mir echt noch ein Herzenswunsch. Muss nicht perfekt sein, aber einfach, dass man sagt, man legt ein paar Songs fest, was jeder spielt, und man trifft sich einfach nur zum Soundcheck und dann an dem Abend. Und wenn es nur 3 oder 4 sind.
Wie lange hast du noch mal, bis du 50 wirst?
Ich bin jetzt gerade 48 geworden. Also hast du noch 2 Jahre Vorbereitung.
Dann kann ich ja noch üben, ja.
Vielleicht kannst du ja bis dahin Schlagzeug spielen.
Ja, was in 50 Jahren nicht funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Ja.
Ja, ach Gott. Es war immer mehr als gut genug, mein Lieber. Das, ja, du kannst ja zumindest wählen, ob du Schlagzeug, wo du bist eigentlich für Schlagzeug gesetzt. Was müsste Jan machen?
Fände ich gut. Also ich spiele ja gern Schlagzeug. Hast du eins da, ja, oder ne, muss ich eins also mitbringen?
Das weiß ich noch nicht, weil ich auch noch die verrückte Idee habe. Davon weiß meine Frau auch noch nichts. Ich habe ja jahrelang eine
die
Band produziert.
Die guckt deinen Podcast nicht,
oder? Nö, zum Glück nicht.
Ja, dann erzähl.
Ich habe ja im Studium eine Band kennengelernt aus der Gegend, mit der ich auch lange sehr gut befreundet war, immer noch so ein bisschen Kontakt habe. Blue hießen die damals, die haben so Jazz-Hip-Hop gemacht. Da habe ich, sage ich mal, so meine größten Referenzen mit gehabt. Also haben wir auf großen Festivals haben die gespielt, ja. Die habe ich produziert und live gemischt. Sehr viele tolle Erfahrungen gemacht dadurch. Und witzigerweise vor 3 Jahren hat ein alter Freund und Weggefährte von ihnen, der ein bisschen älter ist, hat seinen 50. Geburtstag gefeiert, und seine Frau hat heimlich still und leise die ganzen Band, Jungs, nochmal angefragt, die seit 15 Jahren nicht mehr zusammen gespielt hat, könnt ihr vielleicht für den einen Abend nochmal?
Ja.
Dann haben die sich aus ganz Deutschland, die meisten wurden verteilt irgendwie, zusammengefunden im Heimatort, haben 1 oder 2 Mal geprobt, haben mich angerufen, kannst du uns nochmal live mischen? Dann haben wir das gemacht, das war echt Gänsehaut, war großartig, ich habe sogar Live-Aufnahmen davon. Und die bekloppte Idee, die ich halt auch habe, ist die zu fragen, ob die nicht Bock hätten, so 2 Nummern auch an dem Abend zu spielen. Und der als Schlagzeuger hat ein E-Drum-Set, ein ziemlich gutes, wie ich so bei Facebook-Videos immer wieder sehe. Wäre eine Möglichkeit, was Lautstärke betrifft, weil die Location akustisch nicht so dolle ist. Ansonsten hat er auch ein akustisches.
Sonst bringe ich ein Cajon-Set mit. Geht auch.
Genau.
Klingt zwar bei
und dann
bei Rage
Against the Machine.
Ja, okay. Ist dann, ja, na gut. Aber es wäre dann eben eine sehr eigene Version.
Also,
ja.
Genau, Rage Against the Machine ist dann so die ökologische Softie-Version mit Cajon- und Akustikgitarren,
genau.
Und geflüstert.
Genau. Es gibt ein sehr schönes Lied, das heißt, ich bin Schauter in einer Metalband oder so ähnlich.
Ach so.
Ganz, ganz großartig. Das ist so schön. Ich weiß wieder, ich kenne so schlecht Damen. Das ist leider mein, ach, das wäre vielleicht
Damen
eine
oder
Superkraft.
Namen
mit N vorne, wie Nordpol. Und, also das wäre vielleicht auch noch eine Superkraft, die ich gern hätte, nämlich mir besser Namen zu merken. Aber
ja, das kenne ich.
Mit dir,
obwohl die Namen kenne ich. genau, Frank, ja. War schön mit dir. Ja. Namen kann ich mir merken.
Ja.
Wirklich, also ich habe immer noch ganz, ganz viele Namen im Kopf von Seminarteilnehmern. So in den Anfangsjahren habe ich ja selber die ganze Seminarverwaltung noch gemacht. Mhm. Und auch Gesichter, ich sehe dann Leute, früher auf der Musikmesse war das immer schlimm, ich gebe die Musikmessen andauernd, hey, hier, ne, die kannten mich halt von Seminaren oder auch hier von homerecording.de, der Plattform. Aber meinst du, ich habe Namen und Gesicht zusammenbekommen? Mit einer gewissen Menge, ich kenne einen Namen,
okay, ja,
ich sehe auch Gesichter, du bist doch der Torben Meyer, nein, ich bin der Thorsten Müller. Ach ja, stimmt.
Okay, ne? Ja. Also Gesichter kann ich ganz gut erkennen, das geht, aber wie gesagt, so Namen, das ist. Und wenn
ich dann mal von
eben
jemandem
so ist,
gehört,
dass ich mich an einen Namen erinnern soll, fällt mir auch echt schwer. Also ja.
Ja, das kenne ich. Ich fand mal was mich echt ein bisschen persönlich getroffen hat, ein Kommunikationstrainer, der sagte bei dem Seminar, wer sich den Namen seiner Gegenüber nicht merken kann, hat kein Interesse an der Person. Und ich finde, das stimmt nicht. Weil da sind sehr viele Personen dann, wo ich genau weiß, die konnte ich total gut leiden und denen hatte ich Interesse. Es ist einfach eine persönliche Schwäche. Vielleicht auch bei der Menge an Namen, die ich mir durch Seminare so merken musste.
Oder es ist eben so, dass, also während ich mit jemandem zu tun habe, vergesse ich den Namen nicht, ne? Aber wenn dann sozusagen das Gespräch auf jemanden kommt, dann kann es schon sein, dass ich sage, Mensch, boah, fällt mir nicht ein, der Name. Also so dieses, da habe ich die Situation noch, aber den Namen nicht mehr, ne?
Ja, ja, man weiß es. Kann ich gut nachvollziehen, Herbert.
Ja. So, Ralf, bist du durch für heute?
Ja, Josef. Ja. Ja. Oh Gott, Mensch. Mein Lieber, das war großartig. Wie gesagt, für alle, die durchgehalten haben, gibt's ein Sternchen ins Fleißchenheft. Fleißheftchen. Ich hatte schon mal eine Folge, die ähnlich.
Sehr schön.
Fleißchenheft. Ja, das könnte aus Warschau kommen. Joanna, sie ist ja geborene Warschauerin, die sagte, im Polnischen ist der Warschauer Slang nochmal besonders, weil die Warschauer alles verniedlichen. Also da holst du dir nicht einen Teller mit Butter für dein Brot, sondern du holst dir ein Tellerchen mit Bütterchenleinchen, also doppelt verniedlicht, für dein Brötchenleinchen.
Och, wie schön. Aber süß, wahrscheinlich, ne? Dann also so ein Teller, ne? Also große Menge.
Ja, sonst haben sie ja dauerhaft Angst, dass du verhungerst, ne? Also
ich habe gerade meine Kamera aktiviert, Entschuldigung.
Ach so. Mein Schwiegersohn ins Bier war mit unserer Tochter nach Weihnachten in Warschau. Und dann kam er zurück und meinte, ja, also er war völlig fasziniert und so. Und dann meine ich, aber mehr Polnisch kannst du nicht. Sagt er, nee, leider nicht, so ein paar Brocken und so. Aber ich habe ja eure Fotos gesehen. Das Wichtigste kannst du, und das ist Polnisch essen. Wir haben jeden Tag, glaube ich, viermal gegessen. Unfassbar. Aber ich kenne das von mir selber. Wenn wir da sind, Familie besuchen, du sagst, wir haben gefrühstückt. Wir waren zum Mittagessen bei Tante so und so eingeladen. Wir kommen echt nur auf den Tee vorbei. Ja, ja. Berge.
Du hast doch bestimmt Wodka gibt's dann. Und noch kleine Häppchen.
Hier noch haben wir noch den Schinken und die Wurst und dann haben wir noch ein paar Brote und dann weißt du, wir haben ja den Auflauf noch gemacht und da die Tomaten und dann haben wir hier auch noch die Gurken, ganz wichtig. Und Mama hat auch noch Pierogi gemacht und ihr, unfassbar.
Ja, krass.
Ja, jetzt sind wir aber ein ganz anderes Thema. Ja, so, jetzt genau. Feierabend.
Also jetzt sind wir ein bisschen
mein Lieber.
Genau.
Genau.
Florian, es war eine Freude.
Es war ein großes Kino mit dir.
Vielen Dank.
Kann man bestimmt nochmal wiederholen. Und an alle, vielen Dank, dass du dabei warst. Schön, dass du zugehört hast, durchgehalten hast. Ne? Du kriegst jetzt, wie gesagt, jeder kann mir sein Stempelheftchen schicken für einen Sonnenscheinstempel. Und ja, freue mich über jeden Kommentar, auch zu dieser außergewöhnlichen Folge. Außergewöhnlich, weil wir thematisch ja, glaube ich, Videokommunikation mal grob gestreift haben. Aber who cares, ist mein Podcast. Mache ich einfach, was ich will. Ich darf das mal.
Ja.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und eine schöne Restwoche noch. Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.